So, Götz, Roman ist weg.
Jo.
Heute geht's richtig rund, Folge 49.
Mhm.
Du hast das Buch gelesen.
Habe ich. Und danach stand mir das P in den Augen, das jetzt gleich irgendwie so zusammenfassen zu können. Also, es passiert nicht viel mehr. Sie sind halt auf der gleichen Veranstaltung wie halt im Hörspiel. Aber es sind einfach sehr viel mehr Dinge, die da passieren, so in diesem ganzen Dunstkreis. Und wenn ich das jetzt alles hier irgendwie so zusammenfasse, dann sitzen wir morgen früh noch hier und ich müsste zwischenzeitlich immer noch mal wieder querlesen, weil es ist echt viel passiert da im Buch.
Okay, aber ein paar Sachen holst du uns natürlich schon ab, hoffe ich.
Yeah, yeah.
Und genau. Erzählst vielleicht so zusammen im Rough, was alles drin passiert. Wir befinden uns heute auf einer Comic-Convention.
Mhm.
Und nicht nur aufgrund dieser Thematik kann er mir heute bei der Folge wehtun. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Null. Tatsächlich null. Ich habe die Folge nicht gehabt. Also ich habe das Buch früher nicht gelesen. Wobei doch, das Buch habe ich gelesen. Das muss ich gelesen haben, weil es kamen sehr viele Flashbacks wieder. Aber das muss ich mir aus der Bibliothek ausgeliehen haben, weil ich weiß, dass ich das auf jeden Fall selbst nie hatte. Aber sowohl beim Hören als auch beim Lesen musste ich sehr oft an dich denken und dachte mir, das ist genau dein Setting.
Ja, das ist es wirklich.
Ja.
Und ich bin wirklich gespannt, was er heute sagt. Ich werde natürlich wieder alles dafür tun, dass das Ganze ein bisschen besser ausfällt. Aber wenn du sagst, er kann dir heute nicht wehtun, was denkst du, wie seine Bewertung ausfallen wird? Jetzt unabhängig davon, wie du sie bewerten würdest?
Ach du, ich bin da wirklich relativ neutral und ich glaube aber, dass das ganze Setting Roman eigentlich eher entgegenkommt. Also ich finde, es ist irgendwie eine relativ runde Geschichte, dadurch, dass es halt wieder so ein, was heißt wieder? Wir hatten erst einmal wirklich ein Kammerspiel mit Folge 3, ich glaube, da kann sich Roman nicht dran erinnern. Aber wir haben jetzt halt ein relativ klar eingeschränktes Szenario,
ja,
da.
Übersichtliche Charaktere.
Genau, übersichtliche Charaktere. Also es wird schon fast einer Comic-Con nicht wirklich gerecht, weil man das Gefühl hat, da laufen halt irgendwie nur 10 Leute rum. Also irgendwie hat es dann doch schon am Ende so ein Scooby-Doo-Moment. Mhm. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe, das zu lesen, ich wusste nicht, wie es ausgeht. Das fand ich ja schon mal irgendwie ganz spannend, weil bei den ganzen anderen 3-Fragezeichen-Folgen kann ich das Ende auf jeden Fall noch.
Mhm.
Ich erkläre auch gleich in der Folge mal, was mein Problem war mit dem Ende und mit dem ganzen Verlauf. Ich dachte nämlich, dass es eine komplett andere Handlung haben wird. Das lag an einer Fernsehserie. Aber die Frage war ja, was gibt er dem Ganzen? Und ich glaube wirklich, der greift da relativ weit oben zu. Und ich gebe dem Ganzen 4 Comichefte. Also, ich denke, dass er dem Ganzen 4 Comichefte gibt. So.
Ja, du hast es gerade schon gesagt. Es ist ein leichtes Kammerspiel. Es sind überschaubare Charaktere. Mhm. Wir haben 44 Minuten, also auch da eine gute Zeit. Wir haben einen Scooby-Doo-Moment am Ende. Für mich sehe ich hier auch eine Top-Wertung. Und vielleicht dadurch, dass ich natürlich vielleicht ein bisschen gefärbt bin in meiner Meinung, muss ich natürlich drüber gehen und würde hier mit 5 Rauchbomben versuchen, meine Wertung ins Spiel zu bringen. Und hoffe einfach, dass er da heute mindestens genauso sieht wie ich. Und an einer Stelle, ganz witzig, will ich noch einen ganz kleinen Cliffhanger machen, wird die 4. Dimension für mich total durchbrochen. Das fand ich als Kind auf jeden Fall mega cool. Erzähle ich mal später noch was zu.
Oh, ist er das?
Ah, ja. Oh, krass.
Psch, psch, psch. Sonst hört er uns doch.
Die 3 debilen Dummschwätzer der 3. Abfahrt, Shiny Sven, Gorgeous Götz und Raclette Roman grüßen ganz generös gengeneigt der Hörendengemeinschaft. Und damit herzlich willkommen zum aliterarischen Triell mit spezieller Ausprägung. Es ist Freitag Nummer 3 und damit 3 Fragezeichen Spezialzeit. Hallo Leute, wie geht es euch?
Boom in your face.
Also ich schneide ja wirklich viel, ne? Aber das war ein One-Take. Wirklich, ich schwöre, das war ein One-Take.
Das war wirklich.
Shiny Sven oder was?
Shiny Sven, ja.
Schweini.
Jetzt habe ich mich verhaspelt. Ne? Jetzt ist die Abspannung gerade ein bisschen abgefallen.
Nee, Shiny Sven nehme ich.
Shiny Sven, ja.
Ja, ist geil.
Genau.
Cool.
Wir werden in dieser Folge mit der ein oder anderen Alliteration zu tun haben, daher die Inspiration für diese Art von Intro.
Bam. Bam, bam, bam.
Das war eine Folge, die keine Alliteration im Titel hat.
Das stimmt. Achso, nicht mal im Englischen, um das schon mal vorwegzunehmen.
Oh, da kommen wir gleich hin. Habe ich Hallo eigentlich schon gesagt?
Hallo.
Nee, noch nicht, ne?
Nee.
Ja. Hallo Roman, hallo Sven.
Hallo Götz.
Götz mein Name.
Hallo Götz, ja. Hallo Sven.
Hallo Roman, ich bin der Sven. Hallo Götz.
Ich könnte ewig so weitermachen.
Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich keine Alliteration zum Titel, kommen wir gleich, wenn ich einmal so die ganzen Daten des Buches so runtergehe. Aber vorher machen wir immer Organisatorisches, ne? So vor so einer Folge.
Orga-Krams.
Orga-Krams.
Genau. Gehen wir direkt hier rein in den Orga-Kram. Wollt ihr wissen, wie die harten Fakten sind?
Ja, weiß ich nicht. Hast du irgendwie noch was, was?
Nö.
Ne, dann?
Ja. Oder wollt ihr was über meine Gefühle wissen, wie es mir geht oder?
Grundsätzlich immer, aber nicht in dem Format. Machen wir nochmal eine Verwarnung.
Nicht an der Stelle. Es kommt ja noch irgendwann dazu.
Genau.
Okay. Dann starten wir doch mal direkt rein. Heute geht es, wie bereits angekündigt, mal wieder um eine Drei-Fragezeichen-Folge, die besprochen wird. Und zwar die Folge 49, die drei Fragezeichen und die Comic-Diebe.
Ja, aber warte kurz. Also mit Orga-Kram meinte ich, wir sind ja in so einem Validierungsprozess. Nennt man das so? Ich glaube. Ne?
Weiß nicht. Red weiter.
Also wir haben ja vor Wochen per Mail quasi eine Erklärung gekriegt, warum bei Track 1 halt so viel mehr Klicks gibt als bei den anderen.
Ah, du bist bei der hörenden Post noch.
Genau.
Ja, okay.
Genau. Und jetzt haben wir mittlerweile die zweite unabhängige Zuschrift gekriegt. Also die sind unabhängig voneinander an uns herangetreten worden. Ich gehe mal auch davon aus, die beiden kennen sich nicht. Aber wir haben jetzt in der vergangenen Woche oder vor zwei Wochen von JJ,
korrekt,
ja, ne? Mhm. Über Instagram quasi die gleiche Erklärung bekommen. Und JJ gibt an, dass er da noch etwas, oder sie, weiß ich nicht, noch etwas hinterherhängt, was die Folgen angeht, und hat die Erklärung noch nicht gehört. Somit kann man sagen, wir haben jetzt von zwei verschiedenen Quellen die gleiche Antwort gekriegt oder die gleiche Begründung gekriegt, warum es so ist. Also von daher können wir davon ausgehen, it's approved.
Ja, damit ist es gesichert. Also vielen Dank auch an JJ. Das ist immer cool, wenn irgendwie so eine Art von Resonanz da ist. Und ich weiß, ihr beiden seid nicht die Einzigen, die mich hier quälen und peinigen, sondern da draußen gibt es auch noch welche, die das hören und auch noch drauf reagieren und uns auch helfen in solchen Sachen. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, heute ist auch wieder so eine Folge, wo ich mich sonst arg gewundert hätte, warum denn der erste Track so krass hohe Klickzahlen hat und der zweite wiederum nicht.
Und deswegen, Roman ist stark masochistisch, schreibt uns weiter, wenn ihr Anmerkungen oder irgendwelche Einwände habt, bitte. Wir freuen uns immer wieder drüber. Und treibt das ganze Ding auch nach vorne. Deswegen auch nochmal von mir vielen, vielen Dank, JJ. Gut, ich glaube, wir können anfangen mit den Hard Facts, Romänchen.
Okay.
Ja, wir sind ja der transparente Podcast. An der Stelle kann ich auch nochmal ganz kurz mitteilen. Die erste halbe Stunde dieser Folge wurde sogar schon aufgenommen. Aber leider ist bei mir die Aufnahme gecrashed, geschweige denn, ich habe Aufnahme gedrückt, ganz sicher, aber irgendwie hat er keinen Ausschlag gehabt und ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Diese erste halbe Stunde machen wir jetzt nochmal. Deswegen aber trotzdem nochmal die Frage, um der Vollständigkeit halber, Roman. Bitte die Hard Facts, wann hast du die Folge gehört und wie hast du sie im Ganzen gehört? Hast du jetzt nochmal reingehört, nachdem wir die Aufnahme verschieben mussten? Wie ist da bei dir der Stand? Hol uns doch mal ab.
Um das nochmal vorwegzunehmen, sowohl bei der Aufnahme vor einer Woche habe ich das Intro auch in einem Take geschafft.
Ja.
Und ich war mir nicht klar, ob ich das nochmal hinkriege. Ja. Das war gerade ein immenser Druck, der auf mir gelastet ist. Deswegen ist auch, nachdem das alles abgefallen ist, Sven, habe ich deinen Alliterationsnamen verkackt.
Du hast vollkommen recht. Eigentlich wollte ich sogar darauf hinausgehen, dir nochmal so Lorbeeren zuzuschießen. Habe ich am Ende nicht gemacht. Verzeihung. Natürlich, wie gesagt, mega geil. Hast du auch beim letzten Mal One Take gemacht. Ist hiermit geproved und Götz nickt auch. Daumen hoch.
Also, zu meiner Hörsituation. Letzte Woche habe ich die Folge nahezu am Stück gehört, an einem Vormittag, an dem ich ausgeschlafen war. Also es war ziemlich gute Voraussetzung. Ich hatte nicht viele Termine, deswegen konnte ich einmal kurz diese Stunde dort reinquetschen. Ich habe dann allerdings bis zum heutigen Tag nicht mehr in diese Folge reingehört. Das heißt, es ist jetzt ungefähr eine Woche her. Es wird jetzt so sein, wenn ich meine Notizen lese, wahrscheinlich so wie vorher, als ich meine Notizen noch handschriftlich gemacht habe. Aber die Wertung und so hatte ich ja schon drinne stehen. Von daher denke ich mal, dass sich da jetzt diesbezüglich nicht viel geändert hat. Beziehungsweise Sven, ich weiß, da wird gleich eine Frage kommen. Roman, steht deine Wertung fest?
Danke, nimm mir das ab.
Und da kann ich nur sagen, natürlich nicht. Ich bin keine Eiche. Ich bin keine deutsche Eiche, muss ich sagen.
Ein Fähnchen im Wind.
Ich bin ein Fähnchen im Wind, ja. Und vielleicht bin ich auch irgendwie wie warme Knete oder so. Ihr könnt mich in jede Richtung kneten, wie ihr möchtet. Von daher bin ich immer wieder für gute Argumente in jegliche Richtung offen.
Das freut mich sehr, wirklich, dass du das so knetig ausdrückst.
Ja, ich weiß auch nicht, warum ich mich mit warmer Knete jetzt verglichen habe. Aber manchmal ist es halt einfach so. Ja, also es gab einfach viel zu viel Konkurrenzprogramm. Ne? Also zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir mitten in der EM. Ich kam nicht mal dazu, die neue Star-Wars-Serie wirklich zu gucken, The Acolyte.
Weil musst du nicht.
Okay.
Ja.
Das ist mein Statement.
Gut.
wow.
Aber dann möchte ich mich doch mal an der Stelle wirklich entschuldigen. Nicht nur bei Götz, sondern bei den Leuten da draußen natürlich auch, weil ich finde schon, dass das natürlich die Werte, also zumindest deine in der Storyline drin zu sein und so, dass es noch frisch bei dir ist. Mhm. Da werden wir heute vielleicht an mancher Stelle nochmal stolpern, gegebenenfalls diskutieren. Du weißt, wie es ist. Deswegen entschuldige ich mich an der Stelle jetzt schon mal. Bei uns allen.
Ja, kann natürlich auch immer mal sein, dass irgendwelche Sachen, dass da jetzt eine Woche dann auch mal ein bisschen Gras drüber wachsen konnte.
Hey,
ja,
also kann
auch durchaus zum Vorteil sein. Mhm. Also,
ja, ich bin gespannt.
Vielleicht auch so viel Gras, dass ich nicht mehr wiedererkenne. Wir werden sehen.
Vielleicht könnte das, wenn das gut wird, musst du dem mal eine Woche vorher die Folge hören.
Ich seh jetzt gleich hier irgendwie Schnitt, 3 Stunden später. Alle schreien sich nur noch an, vollkommen übermüdet.
Gespensterschloss.
Du Idiot, du weißt gar nicht, worum es geht.
Hör das nochmal.
Ja, ihr werdet es wissen da draußen, wenn ihr jetzt einfach mal, ja, zum einen guckt, ob die Folge überhaupt 3 Stunden lang ist und einfach mal zum Ende skippt, in was für einer Verfassung wir sind. Wir laufen da jetzt einfach mal
blind.
Erhobenen Hauptes ins offene Messer. Ja.
Okay.
Ich muss auch die Fakten hier raushauen, nicht wahr?
Jo.
Bitte.
Gut. Also, wie bereits gesagt, es geht heute um die 3 Fragezeichen Folge 49 und die Comicdiebe. Release laut Spotify 26.11.1990. Ich glaube, die erste Nachwendefolge, wenn ich mich nicht täusche. Länge laut Spotify 44 Minuten 40, was ich erstmal geil fand, war unter 45 Minuten. Aber ich habe von Götz einen Link bekommen, der zu einer Sicherheitskopie, nehme ich an, geführt hatte. Und ich dort die Folge hören sollte mit der letzten alten Musik. Also die letzte, wo die alte Musik gespielt wurde. Und die ging sogar nur 43 Minuten und 56 Sekunden, was mir erstmal echt ein richtiges High gegeben hat, muss ich sagen.
Und auf der Habenseite.
Mhm. Ja, und zudem habe ich sie dann wirklich nahezu am Stück gehört, weil wenn ich sie über Spotify höre, dann habe ich immer so einen ganz kurzen Versatz zwischen den einzelnen Tracks. Ihr wisst ja, sie ist ja mal in 40 Tracks aufgeteilt, hier nicht. Ist tatsächlich auch nochmal ein bisschen anderes Hörerlebnis gewesen.
Aber du hast die Kassettenimmersion gehabt. Es wurde die Seite gedreht.
Okay, das habe ich nicht mitbekommen, weil ich zwischendurch halt auch mal mit Notizen beschäftigt war und dann halt selbst auch mal auf Pause drücken musste oder mal zurückspulen.
Was ist, geht mir direkt, ich kriege so ein nostalgisches Gefühl, ne? Dieses Klacken von dem Kassettenrekorder, wenn dieser Up-Play-Button hochknallt und du einfach weißt, alles klar, das sind Handgriffe, da musste ich gar nicht mehr gucken. Mhm. Das ging so weit, dass ich die ganzen digitalisierten Folgen hatte. Und nur weil das Klacken kam, ich mich schon instinktiv hingedreht habe zu dem Geräusch und wollte drehen. Obwohl ich wusste, dass es natürlich eine digitale Version ist. Aber es ist so drinne, also mein ganzes Kindheitsleben Kassette gehört. Und auch blind zu den Tasten gefühlt. Ich wusste immer genau, wo Play, Rückspulen. Und das ist Handling auch gewesen. Das machen heute die Kids mit den Handys.
Ja, tatsächlich.
Zu den Klicks, wie ich schon gesagt hatte, der erste Track hat 26 Millionen, aber dank euch da draußen wissen wir, dass wir das gepflegt ignorieren können. Der zweite Track startet bei 1,9 Millionen und geht mal runter bis 1,76. Und das ist ein echt starker Wert. Mir ist aufgefallen, dass ich das nahezu immer sage bei den Zahlen. Bei den letzten war es aber auch recht hoch, muss man sagen. Also 1,5 Millionen für den ersten Track ist eigentlich schon recht gut. Ich bin es nochmal ein bisschen durchgegangen, um zu gucken, weil mir irgendwie aufgefallen ist, dass ich das immer wieder lobend erwähne. Ich glaube, so knapp über 1 Million ist dann eher unterdurchschnittlich. Also sind wir hier mit 1,9 Millionen echt gut dabei.
Auf jeden.
Das waren die harten Fakten. Zurück ins Studio.
Ja, es gibt ja auch noch harte Fakten zum Buch. Und zwar ist das Buch auch im Jahre 1990 erschienen. Es ist das zweite Buch. Der giftige Gockel ist, glaube ich, auch schon im Frank-Kosmos Verlag erschienen. Vorher war es ja immer die Franksche Verlagshandlung. Jetzt sprechen wir hier vom Frank-Kosmos Verlag. Ich weiß nicht, ob das auch irgendwas mit der Wende zu tun hatte. Das müsste man nochmal recherchieren. Da bin ich jetzt schlecht vorbereitet. Vielleicht kriege ich das von irgendwem da draußen mal links und rechts um die Ohren gehauen, dann bin ich schlauer danach. Aber im Original kam das Ganze weiterhin im Random House Verlag raus. Allerdings erst ein Jahr früher, im Jahre 1989, unter dem Titel The Three Investigators, Funny Business.
Das ist aus meiner Sicht ja wirklich ganz weit weg von dem, was wir als Titel haben, ne?
Ja, ich verstehe es auch nicht. Also ich weiß nicht, ob das irgendwo so ein beflügelter Begriff so aus dieser Comic-Con-Szene ist, aber ich verstehe nicht, warum es Funny Business ist. Mhm. Ach, wegen Fanfun vielleicht.
Ja, aber lustiges Business auf Fanfun?
Keine Ahnung, irgendwie. Ich weiß aber, dass das Buch im Original von William McKay geschrieben wurde, der original im kompletten Drei-Fragezeichen-Kosmos zwei Bücher geschrieben hat, wovon nur einer auf Deutsch übersetzt wurde, also im normalen Zyklus, weil das zweite Buch dem Frank-Kosmos-Verlag zu gewaltverherrlichend war.
Okay.
Shoot the Works hieß das Ganze. Ist jetzt im Zuge von so einer Top-Secret-Edition, ich glaube vor 10 Jahren oder sowas rausgekommen, gibt es halt dementsprechend als Buch. Aber als Hörspiel ist das, und korrigier mich da bitte, wenn ich da falsch liege, Sven, ist das bis heute nicht rausgekommen.
Also im Februar 2001 wurde eine deutschsprachige Übersetzung von Shoot the Works auf der Fanseite rockybeach.com veröffentlicht.
Ja.
Das Problem ist aber, dass es ein Hörspiel bis jetzt noch nicht gibt. Und das ist natürlich was die Fans sich wirklich wünschen, dass da vielleicht noch was kommt.
War die Übersetzung dann auch ein reines Fanprojekt oder ist das schon etwas, was durch irgendwie einen Verlag angefertigt wurde?
Nee. Genau, es war ein reines Fanprojekt. Ich glaube, das ist, nachdem es durchs Lektorat gegangen ist, ist das auch veröffentlicht worden dann im Frank-Kosmos Verlag.
Genau, 2014 ist es übersetzt und erschienen.
Ja. Dieses Buch übrigens wurde natürlich übersetzt von Leonore Puschert, die halt aufgrund dessen, dass wir jetzt ja mitten in dieser Crimebuster-Ära sind, nicht mehr viel zu übersetzen hat. Aber noch ist sie fleißig dabei gewesen, Anfang der 90er Jahre. Jo, und damit habe ich noch einen Klappentext, ne? Dann bin ich durch mit den harten Fakten.
Gut.
Jo, die drei Fragezeichen und die Comicdiebe. Justus entdeckt im Trödlerladen seines Onkels alte Comics. Auf der Comicbörse in einem Luxushotel versucht er die Hefte mit seinen Freunden gewinnbringend zu verkaufen. Dort scheint jeder jeden übers Ohr zu hauen und der Handel mit Comics und Raubdrucken treibt wilde Blüten. Zwischen habgierigen Händlern und fanatischen Sammlern tummeln sich einige furchterregende, kostümierte Comicgestalten. Unter anderem ist die Prämierung des besten Kostüms angesagt. Während die drei Fragezeichen mit einem Händler verhandeln, wirft ein Phantom im roten Flatterumhang direkt neben dem Stand eine Rauchbombe. Nachdem sich der allgemeine Tumult gelegt hat, sind die Comics der drei Fragezeichen verschwunden. Die Nachforschungen lassen sich für die drei pfiffigen Detektive nur schwer an. Alle Verdächtigen scheinen für die Zeit des Attentats ein wasserfestes Alibi zu haben. Was mag es mit dem geraubten Comics auf sich haben? Und wer verbirgt sich hinter der Maske des blutroten Phantoms?
Spoilerfrei kommen wir da mal nicht durch.
Mhm. Nee. Also, dass man da irgendwie diese Raubdrucke bereits erwähnt, recht am Anfang, finde ich unnötig irgendwie an der Stelle. Es nimmt sehr viel vorweg. Aber dass es sich schwer anlässt oder wie die Formulierung war, das finde ich hingegen gut. Das kann ich nur befürworten. Ja. Ich kann es halt immer nur als es lässt sich gut an, als altertümliche Formulierung, die mir auch immer sehr gefallen hatte. In dem Kontext kannte ich es noch nicht. Stark.
Stark. Was übrigens auch stark ist, dass das Buch ganz anders anfängt als das Hörspiel.
Und zwar?
Gehen wir jetzt direkt rein?
Ja. Bevor du reingrätscht im Grunde. Ja. Ja, das ist eine Gentleman-Grätsche an dieser Stelle, möchte ich fast sagen.
Ja, tatsächlich. Also es fängt im Prinzip an, so wie Alfred Hitchcock oder der Erzähler das halt da darlegt. Und zwar, dass im Trödlerladen, im Gebrauchtwarenzentler von Titus Jonas Comics auftauchen, die drei Fragezeichen kaufen. Allerdings wird das Ganze halt nochmal so ein bisschen umschrieben. Ist nicht einfach nur so, dass Onkel Titus sagt, guck mal, ich habe hier Comics und Justus sagt, Mensch, die nehmen wir mit. Mhm. Es sind übrigens nicht genau $21, wie Alfred Hitchcock das da behauptet, sondern es sind, glaube ich, $21.70, müsste ich nochmal nachgucken, weil das ist nämlich all das Kleingeld, was sowohl Peter als auch Bob zusammen haben. Oder Justus holt, glaube ich, auch noch irgendwie alles, was sie da so haben. Aber es fängt damit an, dass Justus, da habe ich erst ein bisschen gestockt, an einem Auto, an einem Motor rumschraubt. Aber es wird relativ schnell klar, dass er nur Peter assistiert. Und der an seinem Impala, ich weiß nicht, wie man das ausspricht tatsächlich, Impala, keine Ahnung, auf jeden Fall dieses Auto rumschraubt. Das Praktische ist, den fährt er, glaube ich, auch in keinem anderen Fall. Also von daher muss ich mir den Namen auch nicht merken. Ich habe schon in den verschwundenen Filmstar, das nächste Buch mal reingelookt und da wird direkt im ersten Satz auch wieder ein komplett anderes Auto, was nie wieder auftaucht, benannt. Aber da kommen wir dann nächsten Monat zu.
Oh, das wird irgendwann eine Frage, Roman. Pass da bitte drauf auf. Das sind die Automarken. Die musst du jetzt schon mal drauf haben.
Impala, Impala.
Impala, Impala geht beides.
Ja. Wie spricht man es aus? Wird wahrscheinlich die Frage sein.
Impala hätte ich jetzt genau.
Ja, also ist auf jeden Fall ein Auto der Firma Chevrolet. Das steht nämlich auch im Buch drin. Und da ist es so, dass Peter unterm Auto ist und Justus quasi oben über dem Motor steht und Peter gerade an der Ölablassschraube da irgendwie was am Machen ist. Und auf einmal sieht Justus, wie sein Onkel mit dem Pickup auf den Hof gefahren kommt. Aber das ist ja eher die Sache wie. Also er hat so eine Waschbärenfellmütze auf. Und ich glaube, Patrick und Kenneth machen Seilchenspringen. Nee, Hula Hoop tanzen sie da hinten auf der Pritsche. Und er sagt im Prinzip da schon, dass Tante Mathilda gleich irgendwie einen Zusammenbruch kriegen wird bei dem ganzen Quatsch, den der da irgendwie an Land gekriegt hat, dass sie der Meinung ist, dass sie das ja nie loswerden. Und im Zuge dessen stößt er dann das Motoröl um, was dann ins Getriebe läuft und am Getriebe vorbei Peter auf den Kopf und der beschwert sich natürlich und sagt dann, ey, du solltest das Öl doch erst runterkippen, wenn ich die Schraube unten reingedreht habe. Und das ist tatsächlich auch so ganz cool gewesen, weil am Anfang wird halt gesagt, dass es ins Getriebe läuft und ich mir dann dachte, ja, aber es wird doch explizit von Motoröl gesprochen. Wobei, nee, das ist jetzt ein bisschen zu geekig, aber ist, also ich finde...
Jetzt hast du angefangen.
Naja, also ich finde halt, am Anfang war so dieses, okay, es wird von Motoröl gesprochen, aber es läuft halt ins Getriebe rein. Da dachte ich mir dann so, ja, aber es ist doch Motoröl, das ist doch nicht gut fürs Getriebe. Und das wird dann später, nachdem sie die Comics gekauft haben und auf dem Weg zu Comic-Con sind, wird das von Peter nochmal aufgegriffen, dass das Auto halt hinten so derbe am Qualmen ist und so komische Geräusche macht. Und der sagte, das ist dein Motoröl, was ins Getriebe gelaufen ist. Und wenn das Auto jetzt kaputt geht, dann bin ich ganz schön sauer.
Und dann weißt du doch auch, warum es nächstes Mal ein neues Auto gibt. Das Auto ist kaputt gegangen.
Das stimmt. Mensch, habe ich so noch gar nicht gesehen. Ja, aber dass halt auf solche kleinen Details auch geachtet wird. Ja. Weil also Peter hat ja im Zuge der Crime Busters anscheinend so eine komplette Kfz-Ausbildung hinter sich gebracht. Der kennt sich ja vorne und hinten mit Autos aus. Und das ist auf jeden Fall so sein USP da in dieser Dreier-Kombo. Und ja, und dass da halt tatsächlich so mit Fachwissen so ein bisschen hantiert wird, finde ich schon cool. Und auf jeden Fall kommt sie dann auf Onkel Titus zu und gucken, was er da so gekauft hat. Und Justus sieht dann halt eine Truhe, die er aufmacht. Und in dieser Truhe sind alte Comics drin. Und er weiß sofort, die will ich haben. Dann geht's halt los, dass Bob dann auch irgendwie vorbeikommt, weil er mal gerade irgendwie bei seinem Ferienjob frei hat. Und Peter da auch irgendwie so halb genervt, ölverschmiert da ankommt. Und Justus dann sagt, ey, wie viel Geld habt ihr dabei? Und dann kommen sie halt irgendwie auf $21 und ein paar Cent. Wie gesagt, ich müsste euch den genauen Wert gleich noch nachreichen. Und für diesen Wert kaufen sie dann Onkel Titus halt die Comics ab. So, alle sind irgendwie zufrieden. Also Titus ist zufrieden, weil Tante Mathilda hat gesagt, du machst da sowieso keine Kohle mit. Und zack, direkt hat er irgendwie da Geld mit eingespielt. Justus ist zufrieden, weil er weiß, was die Dinger wert sind. Wobei, nee, Peter und Bob, die sind irgendwie noch ein bisschen skeptisch, ihr Geld wiederzusehen. Aber sie sind dann im Prinzip so in der nächsten Szene auf dem Weg zur Comic-Con und erzählen sich im Auto so ein bisschen darum, dass Peter dadurch, dass er sich halt quasi sauber machen musste, so ums Sichten drumherum gekommen ist und Bob sich halt beschwert, dass er irgendwie die ganze Zeit mit Justus da ein Comic nach dem anderen durchsehen musste, um dann irgendwie den Wert zu bemessen. Und dann sprechen sie halt über die Comics, wie sie die als Kinder gelesen haben und was die damals wert waren, wie sie damals irgendwie 50 Pfennig dafür, beziehungsweise nee, Pfennig natürlich nicht, sondern Cent dafür bezahlt haben und gehen halt voll in so eine Nostalgie Kurve rein. Ne? Also,
mega.
Was ja dann auch nochmal dieses Ding ist, dass die auf einmal älter sind. Ne? Dass es dann nicht mehr kleine Kinder sind, sondern auf einmal so Jugendliche auf dem Weg, so am Rande des Erwachsenwerdens. Und da kommt dann halt nochmal die Nostalgiebrille mit hoch. Finde ich cool. Ja. Und dann sind wir halt dann so auf dem, gibt's überhaupt im Hörspiel am Anfang eine Szene, wo sie auf dem Weg zu Comic-Con sind oder startet das direkt in die Comic-Con rein?
Nee. Erzähler und dann sind wir sozusagen direkt mit Griswold an der Intercom.
Nee, wir sind doch erst auf dem Schrottplatz noch kurz.
Der Erzähler holt uns ab.
Genau, der Erzähler holt uns auf dem Schrottplatz ab. Ne? Dass wir mit der Kiste der Comics sind, wo es halt genau die $21 sind. Genau. Ja, genau, aber richtig, die das Szenische beginnt dann erst im auf der Intercomic-Con.
Genau, also es findet kein Gespräch mehr statt oder nochmal ein nostalgischer Austausch, was die Comics für die drei Fragezeichen bedeuten oder was Comics in der Zeit bedeuten.
$21.70. Ich hab's gefunden.
Ja, dann hast du sogar richtig gesagt, ja, aus dem FF. Ja.
Was übrigens da auch im Hörspiel nicht benannt wird, ist, dass die Comic-Con halt in so einem Luxushotel stattfindet, wo sie dann halt auch mit dem Auto vorparken. Und ich sag jetzt einfach mal Bieter, weil ich weiß gar nicht mehr, wer von uns beiden es ist, dass in dem Luxusschuppen sollen wir unsere Comics verkaufen. Dann wird halt gesagt, es ist Hochsommer in Kalifornien, es ist halt bullenheiß. Und das ist anscheinend noch so eine Zeit gewesen, wo überall Klimaanlagen verbaut wurden. Weil da wird dann halt gesagt, dass die Hotelbetreiber halt froh sind, wenn halt überhaupt irgendwer die Kongressräume nutzen möchte. Und deswegen ist es da dann halt gang und gäbe, dass solche, ich sag mal, Nischenveranstaltungen dann im Hochsommer da stattfinden. Ja, und dann sind wir auf der Comic-Con.
Ja, interessant, wie es gewandelt hat. Mittlerweile sind ja solche Conventions doch recht groß geworden, auch wenn es vielleicht thematisch anders ist. Ich fand, dass der Sprecher Comic-Con irgendwie merkwürdig ausgesprochen hat. Also er hat es offensichtlich noch zum allerersten Mal gelesen, diesen Begriff. Das hat man irgendwie gemerkt.
Es ist ja auch die Comic-Con. Also die haben es ja ein bisschen angepasst. Die Comic-Con ist ja eine der größten Messen weltweit. Und ist natürlich auch gewachsen und hin und her, aber die haben es natürlich hier sehr angelehnt an den Begriff mit der Intercomic-Con.
Genau, ich wollte gerade sagen, das Inter muss ja noch davor.
Ja, ja, genau.
Ja, genau. Aber ich glaube, jeder, der im Comic-Business irgendwie mal unterwegs war und Interesse an Comics hat, hat von der Comic-Con schon gehört. Ich weiß natürlich nicht, wie das 89, 90 da war, aber heute ist das einfach ein ganz feststehender Begriff für eine wahnsinnig große Messe, wo du Zeichner siehst, Aussteller siehst, wo du handeln kannst. Magic muss ich auch dran denken, halt wenn du dann diese Karten hast oder so. Also dieses ganze Sammelkartenspiel, LARP, das findest du da mittlerweile alles. Also alle Subkulturen finden dann auf diesen Comics statt. Cosplay, auch riesengroßer Bereich mittlerweile.
Das
ist Wahnsinn.
Wurde da ja auch zumindest angedeutet, ne? Also
Naja, genau, ja. Genau.
Genau, also Cosplay wird im Hörspiel angedeutet, hier im Buch wird das ziemlich eindrücklich beschrieben, also was da für verschiedene Comic-Helden da einfach auftauchen, also Menschen in Verkleidung.
Überleg mal, das war 90, ne? Also das, ja. Oder 89 geschrieben. Und es ist immer noch, also jetzt, die letzten Jahre würde ich sagen, immer ein bisschen präsenter geworden, aber das gibt's schon super lange.
Gut, der Begriff war halt hier lange Zeit nicht besetzt, ne?
Richtig. Also
Cosplay oder so hätte keiner was mit anfangen können, vermutlich.
Naja, aber man wollte ja sich so ein bisschen bei einem älteren Publikum anbiedern, ne? Also man wollte ja irgendwie die Jugend mitnehmen mit diesen Crimebuster-Sachen, mit Dingen, die halt Jugendliche auch ansprechen. Und ich glaube, das war damals halt so ein Versuch, einfach zu sagen, ey, das ist was, das treibt gerade irgendwie die Zielgruppe zwischen, was sind sie denn? 14 bis 29? Nee, Quatsch, so bis 29 wahrscheinlich nicht. Aber auf jeden Fall, das treibt sie gerade irgendwie rum. An dem Punkt holen wir sie jetzt mal ab und versuchen da mal irgendwie was zu machen. Und also es sind auch so kleine Dinge wie, also das geht halt mehrere Tage und jeder Tag hat seinen eigenen Stempel. Und du gehst da halt hin und zahlst dann halt irgendwie, ich glaube $10 waren es, ne, pro Tag, pro Nase.
Genau, pro Kopf.
Und da kriegen sie halt diesen Farbstempel auf den rechten Handrücken und dann sagt Peter, billiger als gedruckte Eintrittskarten und raffiniert dazu. Ach nee, das sagt Justus, genau. Justus sagt das. Da kann keiner nochmal rausgehen und einen Kumpel einschleusen. Ein Stempel lässt sich nicht weitergeben.
Lol.
Das glaubt doch nur er.
Was sagen?
Naja.
Anfänger.
Naja, aber das war anscheinend auch irgendwie ein neues Ding. Also
ja, klar.
Ich war Anfang der 90er, genau wie ihr, so 5, 6 Jahre alt. Da habe ich von Eintrittsstempeln habe ich noch nicht viel mitgekriegt, aber meine Sample Size ist da auch nicht unbedingt groß bei so Großveranstaltungen.
Ich habe auch schon lange keinen Stempel mehr irgendwo bekommen. Aber ich bin halt auch nicht mehr viel weg, muss man fairerweise dazu sagen. Aber wenn, dann gab es Bändchen.
Ja, die Bändchen sind auch klassisch mittlerweile. Diese Klebebändchen, die du dann super schwer abkriegst. Und wenn du sie abkriegst, kriegst du sie nie wieder zusammen.
Times are changing.
Doch, ich habe letztens irgendwo einen Stempel gekriegt, aber ich weiß nicht mehr wo. Ist auch nicht so wild.
Ja,
auf jeden Fall, was wild ist, ist tatsächlich, wie viel da eigentlich los ist auf der Intercomic-Con im Buch. Und da wird halt beschrieben, wie sie da an den Ständen lang gehen. Sie treffen halt, den lernen wir gleich bei Roman auch kennen, Axel Griswold. Aber sie kaufen sich auch T-Shirts, um da mal so ein bisschen auch Teil des Ganzen zu sein. Mit dem Aufdruck, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, was dieser Aufdruck ist und was ich davon halten soll. Ich habe da drüber gelesen und dachte mir...
Thor Steiner T-Shirts, oder?
Ich hoffe, das ist einfach nur sowas, was Lost in Translation ist.
Was steht denn da?
Mit Comics immer im Bild.
Das ist ja ähnliche Richtung, ne? Also wenn das ein Verweis irgendwie auf Springer-Medien sein soll oder so.
Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob das in den 90ern auch schon so ein Ding war.
Ist ja auch übersetzt, ne? Also.
Ja, aber soweit erstmal von mir.
Okay.
Ich habe eben gerade im Vorgespräch schon gesagt, dass
ja.
Es passiert halt irgendwie so viel, aber gar nicht so weltbewegend ist, sondern das sind halt so kleine Sachen, weil das ist halt wie im Hörspiel auch mehr oder weniger ein Kammerspiel, was ganz, ganz selten mal in externen Comicläden stattfindet. Aber eigentlich sich auf diesem Areal bewegt und von daher werde ich diesmal wirklich bewusst nicht auf alles eingehen.
Okay, dann habe ich nur noch eine abschließende Frage, bevor Roman mit dem Hörspiel beginnt. Habt ihr solche Events schon mal besucht? Habt ihr Erfahrungen mit einem solchen Platz, Ort?
Also Götz, nein.
Danke, Götz.
Ich war nur mal auf der Gamescom irgendwie, aber für einen Tag irgendwie nur.
Hast du mal erzählt, ja.
Das geht vielleicht in die Richtung mit anderer Ausprägung dann halt, ne?
Zumindest der einen Bereich. Also die haben ja diesen Game-Areal, aber die haben auch diesen Zeichnerbereich, wo du auch Comics kriegst und Zeichner siehst.
Ja, es gibt ja auch Gesellschaftsspiele und so weiter auch.
Genau. Okay,
ja,
aber dann...
Das war ja auch eine Halle.
Okay, das freut mich. Dann hast du zumindest ein bisschen Gefühl und Götz, dich hole ich ein bisschen mit ab.
Also da kann ich Folge 2 unseres Podcast Abfahrt A2 empfehlen, weil da erzählt Roman ein bisschen genauer über seine Erlebnisse auf der Gamescom.
Ach was, dass du das noch weißt.
Und wie er damals Nils Buckelberg gesehen hat.
Stimmt, ja, am Nintendo-Stand.
Richtig. Ja. Gut, dass wir unsere Library immer dabei haben.
Ja, wirklich.
Gut.
Wir brauchen kein Wiki.
Roman.
Fandom.
Wir sind im Hörspiel. Hol uns ab. Wie geht's los?
Ich sagte ja bereits, dass der Sprecher uns da erstmal auf den Schrottplatz holt mit der Kiste Comics, die sie für 21 Dollar entstanden haben und bereitet uns soweit darauf vor, dass sie mit den Besten, die sie aussortiert haben, den Prozess hatte Götz ja eben auch schon beschrieben, mit diesen Comics gehen sie dann eben auf diese Intercomic-Con, um die dort gewinnbringend zu verkaufen. Dann starten wir auch direkt dort am Eingang. Axel Griswold empfängt sie als Organisator dieser Veranstaltung. Griswold war ich erstmal hellhörig, weil ich natürlich direkt an Chevy Chase gedacht hatte. Und heißt er wirklich Griswold?
Ja, er heißt wirklich
Griswold. Das fand ich schon mal irgendwie cool, muss ich sagen. Weil ich mag einfach Chevy Chase. Werde nicht, bitte. Sie zahlen 10 Dollar Eintritt pro Kopf und sind dann auch direkt auf der Messe. Und ich fand auch, dass dieser Messesound dort gut rüberkam. Also man hat richtig gemerkt, dass da richtig was los ist an der Veranstaltung. Und dort wird dann eben auch von den kostümierten Leuten, die werden dort beschrieben. So eine Art Cosplayer hatte ich mir dann eben auch notiert. Und Justus richtet seinen Blick auf ein Mädchen, das eben auch verkleidet ist und das seine Konzentration komplett einnimmt. Und das, was Götz eben schon meinte oder was Sven, du auch sagtest, dass man irgendwie eben auch versucht hat, so das Ganze ein bisschen an der etwas ältere, vielleicht pubertierende Zielgruppe anzupassen, erfährt man jetzt hier eben auch bei Justus, wo ich das bei ihm bisher noch nicht wahrgenommen hatte. Also in den letzten Folgen war es ja immer mal wieder, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war Bob vor allen Dingen. Peter hat ja immer so ein merkwürdiges Verhältnis zu Mädchen, also ob er schon irgendwie wollte, aber dann eher so der Typ ist, der Mädchen beleidigt oder so, um deren Aufmerksamkeit zu erlangen, weil er einfach unbeholfen ist.
Warte mal, das war früher. Also der hat jetzt ja, der ist der Einzige, der jetzt ja schon wirklich eine feste Freundin hat mit Kelly.
Stimmt, die war dann auf einmal irgendwie da.
Genau, einen giftigen Gockel.
Aber jetzt ist sie nicht da. Naja, okay. Also dann waren bisher alle außer Justus zumindest aktiv. Und der lässt sich halt richtig außer Fassung bringen, was man von ihm gar nicht kennt, dieses Verhalten. Mhm. Also das war dann schon sehr eindringlich und halt auch direkt am Anfang. Wird ja auch später nochmal auftauchen, dieses Motiv. Sie laufen ein bisschen rum und suchen nach einem Stand, um ihre Hefte anzubieten. Und an einem Stand hört man dann so ein bisschen aus dem etwas entfernteren Hintergrund, dass dort gerade Verhandlungen stattfinden. Dort ist irgendeine Erstausgabe mit 450 Dollar ausgezeichnet. Und wir lauschen dann dabei diesen Verhandlungen mit einem gewissen Herrn Rottweiler, wenn ich mir das richtig notiert habe.
Korrekt.
Und der Händler bietet es für immer mehr an. Das ist natürlich eine recht weirde Verhandlungstaktik, die aber erstmal aufgeht, weil der Herr Rottweiler tatsächlich bereit ist, diese immer höheren Preise zu zahlen. Aber irgendwann wird klar, der Händler will es halt nicht verkaufen. Zumindest nicht an ihn. Den kann er wohl nicht leiden, der ein Chefredakteur irgendeiner Comic-Fachzeitschrift dann auch ist, wie wir erfahren. Mhm. Sie gehen zu diesem Händler dann hin und reden dann auch noch so ein bisschen über die Situation und zeigen ihnen erstmal die Hefte und der Händler schaut die sich auch an und bietet ihnen 400 Dollar für die komplette Box an. Und Justus lehnt da erstmal ab, was die anderen beiden Dudes halt überhaupt nicht fassen kann. Ich meine,
also ich hab eine kurze Frage.
Ja.
Also der Rottweiler, ne?
Mhm.
Der ist von einem Magazin, weil, also hier im Buch ist er halt...
Oder von einem Verlag war es, glaube ich, ne?
Von einem Verlag, ja.
Eines Verlags, genau.
Genau, Chefredakteur, genau.
Ja, ja. So war es, nicht Fachzeitschrift. Ja, hatte ich, glaube ich, mit so einem späteren Zeitpunkt dann nochmal korrekt notiert. Also die Jungs können es halt nicht fassen, dass er das ablehnt, weil das Invest war $21 und jetzt hätten sie $400 direkt dafür gekriegt. Aber Justus weiß anscheinend, was er tut. Der Händler kommt nämlich nochmal zurück und möchte sie sich nochmal genauer angucken und bietet dann für 10 Hefte, der, ich weiß gar nicht, wie viele es insgesamt waren, die sie da so drin hatten.
Wird im Buch nicht gesagt und ich glaube im Hörspiel auch nicht, oder?
Nee. Okay, da erfahren wir nur, dass er $300 für 10 dieser Hefte bietet. Deswegen kann ich es nicht genau einordnen, wie gut oder schlecht das Ganze jetzt ist.
Sie steht auch nur, sie sucht nur die Besten aus, keine Anzahl.
Ja, okay.
Das ist nämlich tatsächlich auch was, was im Buch unterschiedlich ist, weil nämlich das eben benannte Mädchen jetzt erst so richtig in Justus Fokus gerät. Weil während er halt mit Madman Dan, so heißt er, ne, verhandelt, kommt er auf einmal ins Stocken, weil er den Blick nicht mehr von ihr lassen kann. Also er ist so irgendwie mitten im Satz, mitten in der Verhandlung. Es geht dann halt um die 10 für 350. Und man merkt so richtig im Buch, wie lang es dauert, bis er irgendwie wieder im Hier und Jetzt ist. Und dann checkt, oh, yo, ich bin hier gerade eigentlich bei was ganz anderem gefragt. Und ich habe eben geguckt, Peter ist tatsächlich, als Bob und Justus die Comics sichten, ist er mit Kelly unterwegs. Also Kelly gibt's auch in diesem Buch.
Okay.
Nur im Hörspiel nicht.
Sie ist noch da, Roman, sie ist noch da.
Na, Gott sei Dank, gut für Peter und Kelly, bestimmt.
Wart noch ein paar Folgen, dann kommt sie auch tatsächlich wieder. Wird eigentlich der Name von dem Comic benannt, um den es am Anfang ging, im Hörspiel, also dass der Fanfun heißt?
Bin mir nicht sicher, ob es schon an der Stelle ist, also später dann schon.
Naja, wird gesagt, ich biete Ihnen $350 Dollar für die erste Nummer von Fanfun.
Okay.
Und dann sagt Demento, tut mir leid, diese extrem seltene Ausgabe kostet 500. Das ist noch geschenkt.
Weil, also wir gehen ja immer nur sporadisch so aufs Cover ein, ne? Und mal tun wir es, mal nicht.
Ah, stimmt, haben wir gar nicht gemacht.
Aber
Mist, wollte ich doch unbedingt noch.
Aber in diesem Fall, ey, also ich glaube, das ist das liebevoll gestaltete Cover, was Aigarasch jemals gemacht hat.
Ja, man hat zumindest das Gefühl, dass Aigarasch die Folge mal gehört hat.
Ja, oder das Buch gelesen hat.
Und das auf dem Cover verarbeitet.
Ja,
genau. Ja, oder das Buch gelesen hat.
Genau. Also ich weiß nicht, Roman, hast du Zugang zu dem Cover?
Ja.
An deiner Brille sehe ich, dass sich da gerade was verändert hat.
Korrekt, ja.
Ja, also du hast halt da wirklich das rote Phantom, so wie es halt auch im Buch beschrieben ist, dass da, wo haben wir es denn? Das Gewand ähnelte einer Mönchskutte bis auf die grelle Farbe. Als der Rotgewandte näher kam, sah Justus, dass er eine schwarz-weiße Totenkopfmaske vor dem Gesicht trug. Ja, das ist im Prinzip das, was wir auch auf dem Cover sehen. Und er hat das Fanfun-Comic in der Hand.
Mhm.
Also das, um was es geht.
Das war gerade was wirklich noch nicht.
Mhm.
Diese Totenkopfmaske wird aber nicht im Hörspiel so explizit erwähnt, oder?
Das kann sein, aber man muss fairerweise dann sagen, dass die Illustrationen halt für die Bücher waren.
Ja, ja, wir gehen dann vom Buch aus.
Ja.
Ja, ja, nein, in dem Fall, also no front. Ich meine, die Maske wird ja gar nicht so richtig spezifiziert, außer dass es eine Maske ist. Deswegen keine Abzüge an diesem Punkt. Also nein, finde ich auch sehr gelungen. Also da sind wir echt anderes gewohnt.
Okay. Dann lass ich das so stehen.
Okay, das wirkt so geschockt. Ich dachte gerade, die Verbindung wäre abgerissen.
Nee.
Ja.
Ich höre das so selten.
Ja, ist ja auch selten.
Okay. Auch mal nette Worte. Okay, wir stecken mitten in Verhandlungen und
da kommt plötzlich das rote Phantom vorbei.
Genau.
Es lässt rote Kügelchen fallen, die Rauch erzeugen. Alle husten, können nicht sehen und das blutrote Phantom, wie es dann nachher beschrieben wird, ist dann auch schon wieder weg, so wie ein paar der tollen Comics. Zum einen das Erstexemplar, das eben noch so heiß gehandelt wurde, aber auch die Hefte von den Jungs sind verschwunden. Peter sieht das natürlich direkt als neuen Fall an, was die Aufmerksamkeit des Händlers erregt. Justus zieht bei der Gelegenheit dann eben die Visitenkarte. Das ist der typische Ablauf, die Komponente ist da. Und der Händler hat sogar die ersten Visitenkarten von denen da, die er für 1,58 oder so verhökert.
1,75, aber ja.
Mhm. Ah, okay. Aber das fand ich irgendwie ein nettes Detail, dieses Selbstreferenzielle und dass das dann irgendwie als Sammlerstück dann mittlerweile gehandelt wurde. Das fand ich ganz cool gemacht, muss ich sagen. Und da erfahren wir dann auch, dass der Händler Dan Demento heißt und er noch keinen konkreten Verdächtigen jetzt erstmal hat.
Ist das der Moment, wo du eingreifen möchtest?
Ja, Ja, ich liebe diese Szene. Für mich wirklich als Comic-Liebhaber und natürlich auch irgendwie auf diesen Messen unterwegs. Ich kenne das, wenn du so diese allerersten Sachen irgendwo rumfliegen hast und dann wirklich mit denen auch diskutierst und so. Und dann ja. Für mich wirklich vierte Dimension durchbrochen. Sie sind auf einer Messe in Los Angeles und da ist jemand, der sammelt ihren Stuff, Alter. Mhm. Und das fand ich cool. Das finde ich bis heute das einen richtig, richtig coolen Gedanken.
Ja.
Und deswegen, das war so ein bisschen dieses vierte Dimensionsdurchbruch, wo ich das Gefühl habe, da redet ein Händler und der sammelt halt auch den Stuff der drei Fragezeichen. Mhm. Freut sich voll, dass er die Karte der drei bekommt. So.
Yeah.
Finde ich bis heute einfach ein super gutes Ding.
Was ich da tatsächlich sehr bemerkenswert finde, also die Karte wird dadurch ja sehr prominent, aber sie wird nicht komplett vorgelesen.
Ja, du hast recht.
Weil er fängt ja an und sagt dann, warte mal.
Ja, ja, genau.
Ja.
Wir kennen natürlich auch alle schon. Aber das ist okay für mich. Dafür, also
ich finde das cool.
Ist auch, also er scheint sie auch zu kennen. Ich meine, er hat die ersten Visitenkarten.
Genau.
Aber weißt du, ob das die ersten sind und so.
Genau, also würde er sie nochmal vorlesen, ist so die Frage. Mhm. Und dafür sage ich so, wir kennen sie und ich finde, dann ist es auch okay, was sie aus der Szene, also wie sie die Szene gelöst haben. Ich mag die total gerne.
Er kennt sie, die Jungs kennen sie, wir kennen sie, jeder kennt es, ja.
Ja, ja, ja. Passt, ja. Meinte ich genauso. Ja, ja, ja. Ja. Da musste ich aber zwischengrätschen. Verzeihung, Roman.
Nee, alles gut. Also ich hatte es ja auch irgendwie als wirklich nette Sache irgendwie empfunden. Und gerade in dem Kontext mit der Comic-Con fand ich das schon sehr, sehr clever gemacht, muss man sagen. Mhm. Es kommt ein kleiner Junge angerannt, der eine Originalskizze vom Blutroten Phantom bei sich hat. Und zwar von Steve Trash, der Erfinder des Blutroten Phantoms. Ich habe hier Trash immer wie Müll geschrieben, aber ich glaube, so wird er gar nicht geschrieben, ne?
Nee, mit E.
Mit E.
Aber sonst ja. Genauso. T-R-E. S-H.
Ja, okay.
Wie Müll mit E.
Und diese Skizze für nur $70. Ein älterer Mann kommt vorbei und sagt, der bietet ihm $100. Der Junge will aber nicht. Der Mann nimmt sie ihm trotzdem einfach weg, zerreißt sie und verbrennt es. Und hier kommt der Plot-Twist. Es ist Steve Trash, der wie ein Arschloch dort so agiert hat. Okay. Er gibt dem Jungen aber trotzdem Autogramm. Mit dem blutroten Phantom wurde er wohl irgendwann mal abgezogen und seitdem ist er irgendwie sauer und hat ein sehr schwieriges Verhältnis zu all diesen Erzeugnissen, die damit zu tun haben. Griswold kommt und sagt, dass das Fanfan-Heft Nummer 1 weg ist. Das sagt nicht Griswold, Dan sagt das.
Demento noch, ne?
Dan Demento sagt das, genau. Griswold aber kommt irgendwie gerade an den Stand.
Mhm. Und da wird gesagt, dass es das teuerste Stück der ganzen Ausstellung ist. Und das wäre ja irgendwie tatsächlich ein bisschen wenig.
Mhm.
Also, dass quasi das teuerste Heft halt $450 kostet, das wird auch im Buch tatsächlich anders benannt. Also, das fällt nämlich Justus auf, als die Comics geklaut wurden. Dass halt das teuerste Heft an Dan Dementos Stand, dass das noch da war. Und das hat über $2,000 gekostet. Und er sich dann wundert, warum der Dieb halt nicht dahin gegangen ist und erklärt sich das so, dass die Rauchentwicklung halt wahrscheinlich zu groß war, dass er selbst im Prinzip durch seinen Rauch geblendet war und deswegen gar nicht so richtig mehr einen Überblick hat und einfach nur noch stumpf zugegriffen hat. Okay. Und es werden halt auch Leute weggelassen. Also,
was im Hörspiel ja nicht schlecht ist.
Was im Hörspiel nicht schlecht ist, aber jetzt in der Szene, die jetzt kommt, mit Griswold und Demento da am Stand, da hängt noch ein Typ rum, der heißt Frank Kahn. Der wird auch irgendwann später nochmal einfach benannt, dass, ich glaube, Steve Trash da im Austausch mit ihm war, oder was, Rottweiler? Ich weiß es gar nicht, nee, Rottweiler war es, als der später von den drei Fragezeichen ausgehorcht wird. Der wird halt komplett weggelassen und es gibt auch noch eine andere Figur, den Namen ich schon wieder vergessen habe, die da im Prinzip, also die einzige Funktion ist, dass er so einen aktuellen Katalog mit den Werten irgendwie dabei hat, die dann zwischendurch mal angefordert werden. Die drei Fragezeichen interagieren aber mit diesen Personen immer wieder und haben somit so ein kleines Netzwerk aufgebaut und haben dann immer wieder, weil sie ja selber gar nicht so in dieser Szene sind, immer wieder Ansprechpartner, was alles quasi im Hörspiel in Personalunion von Dan Demento übernommen wird.
Okay, das heißt, er ist Vertreter aller anderen Netzwerkteilnehmer im Buch.
Genau, also auch dieses Junge, das ist Steve Trash, der darf seine eigenen Sachen durchreißen. Das sagt im Buch nicht Dan Demento, sondern dieser Frank Kahn.
Mhm. Okay. Aber, und jetzt frage ich dich direkt, findest du, es funktioniert auch über Dan Demento?
Ja.
im Hörspiel?
Nee, es funktioniert.
Okay, nee, oder ob dir was fehlt halt, weil ich finde, für mich funktioniert es super. Er ist halt wirklich mit Leib und Seele dabei, kennt sich aus, wirkt direkt informiert, das Gefühl vermittelt er mir.
Und der heißt Dan Demento.
Er ist Dan Demento, natürlich.
Hat mir so eine besondere Erstausgabe, also ja, also finde ich da auch völlig glaubwürdig als Typ, der in jegliche Winkel da vernetzt ist eigentlich in der Szene.
Schön.
Gut, also Dan Demento berichtet Griswold auch von den Detektiven. Just fragt, ob Trash auch dort im Hotel untergebracht sei, was Griswold bejaht. Daraufhin gehen sie dann erstmal zur Rezeption und fragen nach dem Zimmer von Trash. Da ist ein klassischer Detektiveinbruch incoming, wenn man mich fragt. Sie versuchen halt in das Zimmer zu gelangen und bemerken dabei, dass ein Zimmermädchen aus dem Nebenzimmer kommt. Dort sneaken sie sich dann rein und versuchen, über den Balkon in das Zimmer von Trash zu gelangen. Und an der Stelle ist, wie sie sagen, ein echter Sportler gefragt, um darüber zu springen. Und es wird natürlich Peter dann dazu gedrängt. Es handelt sich dabei immerhin um 2 Meter Entfernung, also von dem einen zum anderen Balkon. Nicht ganz ohne.
Ihr wird da 2 Meter gesagt im Hörspiel?
Ich sag mal ja, weil ich es mir
ja, nein, passt, wird ne? gesagt. Das sind höchstens 2 Meter bis zum anderen Balkon, wird hier gesagt, sagt Bob.
Im Buch ist es, du sagst es, knurrte Peter, 1,5 Meter rüber, aber 10 Meter runter.
Genau, die 10 Meter runter haben wir auch.
Interessant.
Ja, nee, fand ich schon mal nochmal eine andere Sache. 2 Meter ist dann doch schon mal, also jeder, der mal irgendwie Weitsprung gemacht hat, so ungefähr im Kopf hat, was er da gemacht hat und dann noch sich dabei bewusst zu sein, dass es 10 Meter runter geht, fand
ich. Und nochmal, Entschuldigung, aber das sind Geländer, ne? Du springst ja nicht einfach auf eine Terrasse, die da offen rumsteht, sondern sind natürlich auch noch ein Geländer, wo du rüberspringen musst und darfst das andere Geländer nicht mehr, ach, hör auf, ey. Ich habe gerade so Free-Climber durch die über Häuser rennen oder was weiß ich, wie die heißt.
Naja, ich habe halt auch so ein Video gesehen, wo jemand über so eine komische freie Brücke von Berg zu Berg, die super am Wackeln war. Also das ist für mich mit Höhenangst überhaupt nichts. Ich wäre nicht gesprungen.
Ja.
Peter hingegen steigt über das Geländer. Ja. Ich finde, das wird akustisch auch ganz gut umgesetzt, wie er da draufsteigt und so weiter. Und landet auch auf dem anderen Balkon. Ich finde, an der Stelle hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Spannung aufbauen können, weil im wahrsten Sinne des Wortes, die Fallhöhe halt sehr hoch war in dieser Situation. Peter schafft es, geht in Trash Zimmer und dort kommt es dann zu einem Kampf. Irgendjemand ist mit Peter in einen Kampf verwickelt und Peter schreit dabei auch bitterlich auf und wird vom Balkon geschmissen und landet im Pool. Also ist nochmal alles gut gegangen.
Und da haben wir tatsächlich im Buch, das war schon mal in anderen Hörspielen so, also mindestens in der singenden Schlange und auf jeden Fall auch in Der heimliche Hehler. Bei der singenden Schlange war es, wo Peter über die Mauer gefallen ist und beim heimlichen Hehler, als Peter nach dem Hai getaucht ist, beziehungsweise nach dem Päckchen getaucht ist, was dann ins Meer geschmissen wurde, haben wir jetzt auch wieder die Sache, dass halt im Hörspiel das Ganze aus einer anderen Perspektive gezeigt wird. Also wir haben jetzt ja hier Justus und Bob, die das Ganze vom Balkon miterleben, aber im Buch erleben wir das aus Peters Sicht. Wie er halt durch das Zimmer geht und auf einmal sieht er irgendwie hinter sich einen Schatten und wird dann angegriffen, kann sich irgendwie noch so 1-2 Schlägen erwehren, aber dann taumelt er nach hinten und wird halt über die Brüstung nach unten gekickt und landet dann halt im Pool. Und diese ganze Auseinanderredung, also gerade wenn es darum geht, ne, mit dem Rüberspringen und sich über Peter lustig machen, als halt auch dieses Runterfallen, also das wird ja im Prinzip, so die ganze Zeit macht sich Justus ja mehr oder weniger auch darüber lustig. Ich glaube, das ist tatsächlich so dieses, es soll halt irgendwie so ein bisschen zynischer sein, was so die Crimebuster irgendwie so mitnehmen. Das finde ich teilweise halt ein bisschen viel und ein bisschen drüber.
Ja, ging mir auch so. Ich wusste halt auch nicht, ob das dann halt so eine Art Comic Relief wäre, was dann ja irgendwie wieder zum Thema passen würde. Aber ja, war mir halt auch ein bisschen zu flapsig, wie Just mit der Situation dort umgegangen ist.
Wegen dem Badeanzug oder was?
Genau, er sagt dann ja auch, hoffentlich kriegt Peter keinen Ärger, weil da steht ja immer ein Schild, dass man nicht mit Klamotten im Pool darf. Wirklich kurz in dem Moment, wo er in den Pool gefallen ist aus 10 Metern, wo noch nicht klar war, ob er möglicherweise eine Platzwunde am Kopf hat und gerade irgendwie im Pool verblutet oder so, was ja alles durchaus möglich gewesen wäre. Weil es waren immerhin geschätzte 10 Meter, die es nach unten ging. Aber die Frage, die uns jetzt hier stellt, ist, wer war es? Unten am Pool ist der Manager der Comic-Con bei Peter. Die anderen beiden sind auch da. Griswold bietet den Jungs erstmal ein Zimmer an in dem Hotel. Dafür, dass es halt auch so ein Luxushotel ist und so. Aber habe ich erstmal als sehr großzügige Geste empfunden.
Also er hat, glaube ich, 314 oder sowas bewohnt er Steve Trash ist ein 316 und ich glaube, es ging ja einfach darum, das bezahlt er dann jetzt auch. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, er hat auf der Etage auf jeden Fall schon ein paar gemietet. Ich weiß nicht, ob er dann da vielleicht da irgendwelche Prozente kriegt. Ja, also ich fand das auch tatsächlich sehr lapidar im Hörspiel da irgendwie so benannt.
Ja, ja, wird auch nicht weiter thematisiert, also ist auch nicht irgendwie hervorgehoben. Das ist jetzt keine große Dankbarkeit. Das ist okay, also wir haben hier einen Schlafplatz, mehr oder weniger. Cool.
Ja, aber finde ich trotzdem gerade ganz spannend, wenn du sagst, er hat mehrere gebucht auf dem Ding, weil die 318 ist ja die, wo sie am Anfang eben drin waren. Also Trash. Trash bewohnt die 318. Mhm. Wenn du sagst, also sie bekommen jetzt die 316 und wenn du sagst, der Mann bewohnt die 314, vielleicht also bezahlt er sozusagen die ganze Reihe, meintest du gerade?
Ach nee, ich sehe es hier wieder. Ne? Das hatte ich vollkommen vergessen. Also da kommt gar nicht der Manager der Intercomic-Con auf sie zu, sondern der Manager des Hotels in erster Linie und beschwert sich tatsächlich, dass da im Prinzip so Schabernack getrieben wurde und dann vom Geländer darunter gesprungen wurde. Da geht Justus direkt in die Konfrontation und sagt, das ist ein ganz klarer Fall für ihre Haftpflichtversicherung, meldete sich Justus zu Wort. Die Balkongitter sind zu niedrig und zu schwach. Mein Freund muss heftig niesen, macht einen Schritt rückwärts und stürzt übers Geländer runter. Ein Glück für sie, dass er ein guter Sportler ist und wohlbehalten unten landen konnte. Und dann fragt halt der Manager Justus mit kaltem Blick, sind Sie Gäste des Hauses? Ihre Zimmernummer bitte. Und dann kommt nämlich Axel Griswold von hinten und sagt, Zimmer 316, ist eine gute Bekannte von mir. Okay. Daraufhin sagt er dann, ja, ich buche euch das tatsächlich.
Okay, nee, hier sagt er nur, holt euch die Schlüssel, den Rest kläre ich, aber ja, bisschen gerufft.
Ja, tatsächlich. Mhm. Er sagt dann hier auch, ich wollte euch dieses Zimmer ohnehin zur Verfügung stellen. Mhm. Na klar. Weil er weiß ja, dass sie als Detektive da tätig sind und ohne viel vorher irgendwie hier zu verraten, also er muss ja einen gewissen Schein wahren.
Ohne zu viel zu verraten.
Hä, was meinst du damit? Ich habe es schon wieder komplett vergessen. Ich weiß gar nicht mehr, wer da der Schuldige war. Und so. Gucken wir mal.
Gärtner und Griswold fangen beide mit demselben Buchstaben an. Okay. Ist es eine Coincidence?
Ja.
Okay.
Kann das total sein. Peter sagt auf jeden Fall noch, dass er von einer Person mit Froschmaske angegriffen wurde und entschuldigt sich auch, dass er jetzt nicht mehr dazu sagen kann und Just verzeiht ihm auch gnädigerweise, was aber auch in so einem ironischen Ton dann eben so artikuliert wird. Dann ist Abendessen. Sie sitzen mit Dan Demento. Ich habe mir nochmal hier notiert, ich liebe diesen Namen, an einem Tisch. Und erfahren ein bisschen mehr über Trash und dieses ganze Verhältnis eben zu diesem Phantom. Und Trash entwickelte die Figur erst als graues Phantom. Ich glaube, es war auch in Schwarz-Weiß und wurde dann irgendwann zum blutroten Phantom und auch ein Riesenhit. Trash glaubte, dass Rottweiler oder Rottweiler sein Freund sei. Leider heißt er Leo, habe ich mir notiert, und nicht etwa Reinhold oder so, weil es ein bisschen das Alliteration-Game zerstört. Er war zu dem Zeitpunkt irgendwie sein Partner im Verlag und Rottweiler brachte ihn dann dazu, alle Rechte an den Verlag zu verkaufen. Und Rottweiler entschied dann aber nur noch allein, auch über irgendwelche künstlerischen Entscheidungen und so weiter. Trash hatte dann keinerlei Mitspracherecht mehr. Mhm. Plötzlich kommt eben benannter Steve Trash rein und schreit Griswold an, was in seinem Zimmer denn los sei. Ein Einbrecher war wohl in seinem Zimmer und hat die Zeichnung zerstört. Und Griswold ist ja super entspannt. Ich frage mich halt, warum er da auch so entspannt ist. Er wusste ja auch vorher von dem Einbruch. Also da hätte man dem Trash halt auch ruhig mal Bescheid geben können. Er scheint ja auch wirklich so eine Art Star dort zu sein. Ne? Ihm wurde ein Zimmer gebucht und so weiter. Das war halt irgendwie ein bisschen merkwürdig.
Mhm. Übrigens, diese Abendesssituation, die da von Dan Demento auch gemacht wird, die findet im Buch mit Frank Kahn statt, also Frank the Crank, wie er sich nennt. Er ist Leserbriefschreiber und aus dem Grund halt irgendwie ziemlich in der Szene drin. Also er bombt im Prinzip alle mit Leserbriefen zu und kennt sich halt irgendwie an allen Ecken und Enden aus und kennt alles und jeden und auch alles und jeden so auf der Messe. Sie erkundigen sich nämlich beim Wiederreinkommen. Sie sind ja quasi durch den Pool ja aus der Messe rausgekommen und am Eingang fragen sie halt, wo er ist. Dann wird halt gesagt, ja, hier, der ist halt beim Essen und dann setzen sie sich damit hin und dann wird, es wird überhaupt gar keine Diät benannt im Hörspiel, ne?
Nee.
Dass Justus eine Sojasprossendiät macht.
Es werden auch gar keine fetten Witze gemacht, glaube ich.
Nee, auch das nicht.
Also das erledigt nachher das Mädchen.
Ja, ja, ja.
Aber er hat eine Diät, wo er halt im Prinzip bei jeder Mahlzeit Sojasprossen isst und pro Tag eine bestimmte Kilometeranzahl joggen geht. Ich glaube, das könnte sogar zumindest fürs Abnehmen könnte es funktionieren. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht dann der Jojo-Effekt, wenn man dann irgendwie diesen Relief hat, zu sagen, so jetzt kann ich wieder, ob das dann funktionieren würde. Aber ich glaube prinzipiell.
Klingt auf jeden Fall besser als Popcorn-Schokolade-Diät.
Ja, genau, das meine ich damit. Also das ist noch nicht ausgereift, aber es ist, macht auf jeden Fall mehr Sinn als den ganzen anderen Rotz davor. Und ja, da werden wir halt auch eingeführt so in die ganze Szene. Aber noch ein bisschen tiefer, weil es geht dann halt auch darum, dadurch, dass halt Rottweiler die Rechte an diesen ganzen blutrote Phantom und keine Ahnung was Dingen hat und die jetzt den Markt so überschwemmen mit Reissues, werden halt die Originale dadurch irgendwie weniger wert. Und das habe ich nicht verstanden, weil es ist nicht eigentlich eher so, dass durch so eine Reissue der Fokus wieder auf das Werk gelenkt wird und dadurch dann Originale teurer werden?
Prinzipiell schon, ist aber immer Angebot und Nachfrage, ne? Also
ja, natürlich.
Und wenn dann dein Comic sozusagen nicht richtig gefragt ist und die alle auf den nachgedruckten, günstigen Artikel gehen und das reicht und sich da keine richtige Base um das Produkt oder um das Franchise bietet, dann hast du das nicht. Ich muss ja immer wieder auch, und George Lucas, der damals ja nicht seine Sachen abgegeben hat für Star Wars, für Franchise und Spielzeug und damit einfach Millionen scheffelt, ne? Also es ist Wahnsinn. Glaubt man gar nicht, was da einfach drinsteckt in diesem Markt. Wie viele Millionen, Milliarden.
Also was übrigens uns so ein bisschen genommen wird, dadurch, dass Dan Demento halt alles in Personalunion macht, ist, dass er sich so ein bisschen als Verdächtiger rauszieht.
Weil er auch so sympathisch ist, finde ich. Zieht er sich für mich automatisch raus und er ist auch bestohlen. Also
er ist auch so offen und hilfsbereit, also da wird ja keine Mauer aufgebaut, irgendwohin, ne? Nichts irgendwie verheimlicht oder keine merkwürdigen Erklärungen für irgendwas. Er ist ja sofort dabei. Ja.
Fan auch.
Ja. Ja, also er macht sich später, ich würde mal sagen, sie ist noch minderjährig, macht er sich der Kindesentführung schuldig.
Gut, okay.
So viel zur Sympathie eines.
Aha, Sven, du sympathisierst also mit Kindesentführern. Ja. Interessant. Ja. Mhm. Aber wenig überraschend. Nein. Natürlich nicht. Wenig überraschend auch, dass Griswold sich zu ihnen an den Tisch setzt, nachdem er da so angeranzt wurde von Steve Trash. Und Justus fragt erneut nach dem Mädchen. Ich glaube, ihr richtiger Name ist Rainy Fields und sie hat sich verkleidet als Delara Stargirl.
Ja. Boah, Roman. Mhm. Ja,
hast recht.
Okay. Weil Rainy Fields klingt halt auch schon wie so ein Künstlername, muss man sagen. Ne? Aber es ist auch, wenn es keine Alliteration ist. Szenenwechsel. Wir befinden uns auf der Terrasse des Hotels und Rottweiler befindet sich ebenfalls rauchend draußen, ist dort zugegen.
Was übrigens total untergeht im Hörspiel, ist, dass Rainy Fields sich nicht einfach nur als das Delara Stargirl verkleidet, sondern ihre Mutter sehr bemüht darum ist, aus ihr auch die nächste Delara Stargirl zu machen, also in der Verfilmung des Ganzen.
Ja, stimmt, das wird auch erwähnt, also dass vielleicht auch ein bisschen auf Druck ihrer Mutter dann da ist und so weiter. Ne?
Genau, und aber sie hat dann auch wirklich da Pressetermine und alles und ist auch im Auftrag von Leo Rottweiler, in dessen Verlagshaus halt auch das Delara Stargirl rausgebracht wird, da und die Mutter verhandelt halt die ganze Zeit mit dem Rottweiler darüber. Mhm, ja, da gibt's dann ja auch nachher eine Szene am Pool, wenn wir da sind, da erzähle ich dann noch mal ein bisschen was zu.
Gut, Justus spricht Rottweiler an der Terrasse an und fragt ihn, ob er das Comicheft dort als lohnende Beute ansieht. Und er sagt dann erstmal, dass er zu dem Zeitpunkt des Raubes gar nicht mehr zugegen war, sondern dass eben schon genannter Frank Kahn ihn vorher herausgezogen hat für irgendeine andere Sache, die sie noch zu klären hatten. Und dann kam erst der Diebstahl. Er sagt aber, dass das Heft durchaus lohnend war. Also Rottweiler sagt, er hätte auch 1.000 oder mehr dafür bezahlt. Und stellt sich natürlich die Frage, wer könnte denn jetzt noch verdächtig sein, wo Rottweiler sich dann auch so gut getan hätte als Verdächtiger. Da kommt das Mädchen vorbei und Justus ist ganz verschüchtert und spricht sie dann auch an. Die Jungs haben sich dort bereits einen Namen gemacht, also das Mädchen wusste über die Bescheid, dass sie Detektive sind und so weiter. Also scheint sich über die ganze Messe bereits herumgesprochen zu haben. Und Justus spricht sie dann darauf an, dass sie während des Überfalls ja in der Nähe war, wenn der Zuge versucht hat, da irgendwie noch ein bisschen zu flirten, glaube ich, ihr Äußeres. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie diese Flirtversuche aussahen. Es war halt wirklich etwas unbeholfen, aber völlig on character, da er auch mal sehr unkonzentriert war in ihrer Nähe und so weiter.
Ich konnte dich persönlich beobachten. Ich meine, ich habe dich gesehen. Mhm. Also, ne, es ist nicht der Justus, den wir kennen, der wortgewandt vor Personen steht und genau weiß, was er sagt, sondern er tut sich hier schwer und ich finde auch super gut gesprochen von Oliver an der Stelle.
Ja, das stimmt, das ist nachvollziehbar.
Apropos sich schwer tun.
Aha, ich weiß, was jetzt kommt. Ihr alle wisst es.
Zwei Fragen an Roman.
Ja, und damit herzlich willkommen bei Zwei Fragen an Roman. Die Kategorie, in der ich, und mein Name ist Götz, Roman zwei Fragen stellt, die im Großen und Ganzen etwas mit seinem Drei-Fragezeichen-Kosmos zu tun haben. Also das heißt, alle Folgen, die wir bisher besprochen haben, hier so zu dritt, könnten Teil dieser zwei Fragen sein. Also um die könnten sich diese zwei Fragen drehen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo kommen denn diese Fragen her, dann ist die Antwort aus dem Die drei Fragezeichen und der seltsame Kalender aus dem Jahr 2021 und Die drei Fragezeichen und der seltsame Kalender aus dem Jahr 2022. Und Roman, bist du bereit?
Ja, sowas von bereit.
Wow.
Viel zu viel Energie. Egal, fang an.
Ah, ich wollte eigentlich dir wieder einen Hinweis geben am Anfang der Folge und bin da irgendwie vollkommen drüber hinweggekommen. Mal gucken, ob du es trotzdem richtig einordnen kannst. Ist nicht ganz so lange her wie beim letzten Mal. Mhm. Und zwar haben wir hier die Frage vom 22.07.2022. Tonspuren, das hast du schon einmal gehört? Dann ordne das Zitat dem passenden Fall und der richtigen Person zu. Deine detektivischen Fähigkeiten sind gefragt. Na, dann sagen wir 400 für den ganzen Krempel.
Roman.
Das ist dann ja aus diesem Fall, also und die Comic-Diebe und 400 für den ganzen Krempel. Das war Dan Demento.
Roman hat recht.
Yeah!
Ich bin für euch immer Mr. 50%, deswegen reicht mir das hier schon an dieser Stelle.
Du, einmal Jingle reicht, du weißt, wie es ist.
Das ist mein Anspruch.
Du.
Aber gut, es gibt ja trotzdem noch eine Frage, nehme ich an.
Schauen wir mal. Eins von zwei, check. Jetzt kommt die zweite. Und natürlich, wie könnte es anders sein, am 26.02.2021 gibt es Peters Dichtkunst.
Natürlich.
Oh ja.
Natürlich.
Wir lieben es.
Mann mit Vogel. Nur weil ich eine Dose kickte, wurden wir von einem Alten, der offenbar nicht richtig tickte, für Diebe und Vandalen gehalten. Ein Adler war ihm wohl entflogen durch ein kaputtes Autofenster. Jemand hatte ihn betrogen, doch wir sind schließlich nicht die Gangster.
Oh, das ist ganz wenig in meinem Kopf los gerade zu der Zeit, muss ich jetzt sagen.
Ich hätte am Anfang der Folge, hätte ich dich gern gefragt, weißt du eigentlich noch, was ein Doppeladler ist.
Ich hätte jetzt irgendwas mit Albanien oder sowas dann irgendwie gedacht, aber es geht ja vermutlich nicht über Albanien. Ja, aber mit dem Adler.
Doppelköpfiger Adler sagt dir gar nichts.
Doch,
ja, wobei der doppelköpfige Adler ist ja tatsächlich, das wäre wirklich irre für mit Albanien.
War es was mit dem schrulligen Millionär?
Ah, also die Attitüde des alten Mannes war ähnlich, aber beim schrulligen Millionär geht es wenig im Autofenster.
Oh, okay. Guter Hinweis. Nee, guter Hinweis.
Der Automader.
Komm.
Ich versuche hier nur Worte zusammenzuführen.
Roman hat recht!
Okay. Yeah!
Okay. Sagen wir 75%.
Ja, es reicht. Es reicht. Es reicht für den Jingle. Reicht,
nee. Ja. Nee, es reicht tatsächlich. Also ich fand tatsächlich, dass die Attitüde der Darstellung des alten Herrn bei Der schrullige Millionär ähnlich war wie beim Automader, nämlich brillant.
Die Dose, die kickende, das ist der Hinweis, glaube ich.
Ihr wisst. Ich nehme alles, was ich kriegen kann.
Ja.
Ja.
Und das sind heute zwei Punkte, Romänchen. Alles richtig gemacht.
Ja.
Alles richtig gemacht.
Geil. Puh. Das war wieder ein Ding, oder?
Sind Sie eigentlich im Hörspiel irgendwann, um jetzt einfach mal wieder zurückzukommen hier, wir haben auch keine Zeit, sind Sie eigentlich irgendwann mal auch in Madman Dance Laden?
An seinem Stand oder meinst du in seinem Comic?
Nee, im Laden.
Nee.
In seinem Laden in Santa Monica?
Nee.
Okay. Ja, da sind sie nämlich, weil sie müssen ja auch, sie haben jetzt sehr spontan ein Hotelzimmer bezogen, sie brauchen ja auch noch Übernachtungszeug. Das holen sie sich schnell mit ihrem Auto und machen einen kleinen Abstecher da in dem Laden vorbei. Und da ist dann Dan Demento zusammen mit zwei halbwüchsigen Jungen, schwer bepackt mit Comics, die da gerade rauskamen. Und da sieht Justus nämlich, dass Dan Demento da auch ein Fanfun erster Ausgabe mitbringt, wo allerdings nur ein $250 Preisschild dran ist. Und er sich dann fragt, warum ist das denn jetzt weniger wert? Mhm. Weil bis jetzt ich glaube, im Hörspiel wissen wir auch noch nicht, was das Besondere ist an dem ersten Heft, was da auslag.
Nee, noch nicht. Aber Rottweiler hat ja gerade eben gesagt, dass er halt auch 1.000 oder mehr dafür bezahlt hätte. Also
genau.
Und wir wissen, dass er ungern unterschriebene Sachen von sich hat. Das haben wir ja auch schon mitgekriegt durch das Zerreißen.
Ja.
Also
genau, also Steve Trash, ja.
Ja, genau.
Gut. Wir waren ja eben noch kurz davor, das abzuschließen, dass Just das Mädchen interviewt oder befragt hatte. Mhm. Ihr ist aber allerdings auch nichts aufgefallen und er lief zur Tür, die immer verschlossen sei. Ich weiß gar nicht, wer der er jetzt gerade ist.
Neben dem Stand ist sozusagen direkt so eine Tür gewesen und die ist immer verschlossen, das wird gecheckt.
Ah, der Dieb ist mit er gemeint, der dann dahin lief.
Genau,
oder?
genau.
Okay, ihre Mutter, die ja auch da ist, von der wir eben schon was erfahren hatten, ruft sie zumindest und dann ist sie auch schon wieder weg. Dann haben wir wieder einen Szenenwechsel. Wir sind zurück auf der Comicmesse. Viele Besucher gehen bereits. Am Lift taumelt ihnen eine Gestalt entgegen. Das ist Steve Trash. Und er ist nicht betrunken, wie es sich für einen Comicautor auf so einer Messe eigentlich ziemt, sondern er wurde zusammengeschlagen. Und Trash glaubt, dass es Rottweiler war. Und er will zu ihm ins Hotelzimmer, was wohl die 335 ist. Rottweilers Hotelzimmer. Ich weiß gar nicht, ob das später noch eine Rolle spielt. Ich habe es zumindest in Klammern notiert und deswegen soll es hier genannt werden. Sehr gut.
Er ist zumindest auf einer anderen Etage. Also, ne, weil die sind alle auf der, 300 waren die doch auch.
Genau, aber wahrscheinlich, also wird alles die dritte Etage sein, aber halt weit weg.
Genau, sind alle auf der dritten Etage zumindest. Alle auf einer Etage, was dann Nebeninformationen vielleicht interessant ist. Ja. Ja.
Sie fahren dann mit dem Lift hoch und klopfen an. Rottweiler öffnet und es kommt dann sehr schnell zu einer Rangelei. Griswold kommt auf einmal auch dazu. Also Griswold war in dem Zimmer, wo Rottweiler auch drin war, und das seit etwa 30 Minuten. Also es kann nicht Rottweiler gewesen sein, der Steve Trash zusammengeschlagen hat. Dann haben wir bereits den nächsten Morgen. Josh steht früh auf und will schwimmen gehen. Und Rainy Fields ist auch am Pool. Es sind Comics aus ihrer Badetasche gerutscht, bemerkt Just. Und die Visitenkarten von den Jungs sind auch da drin. Es handelt sich dabei sogar um die verschworenen Hefte. Randy sagt, sie hat keine Ahnung, wie die Comics da reingekommen sind.
Okay, ich muss mal kurz reingerätschen, weil die drei Detektive schlafen ja mittlerweile da im Hotel und werden nachts überfallen. Und nachdem sie dann den Eindringling verfolgen, fährt der mit einem Lieferwagen weg, wo ein Scheinwerfer kaputt ist. Das jetzt mal so ganz stumpf zusammengefasst. Also die Verfolgungsjagd ist relativ cool beschrieben. Aber dieses kaputte Licht, das wird nochmal interessant, weil Peter nämlich eine Ahnung hat, wo er diesen Wagen schon mal gesehen hat. Kleiner Spoiler, es ist Dan Nementes Auto. Das wird ja im Hörspiel überhaupt nicht benannt. Hm. Weil, wie gesagt, er ist ja auch an keiner Stelle irgendwie ein Verdächtiger. Obwohl ihm ja extreme Werte geklaut wurden. Und am nächsten Tag in dem Swimmingpool ist es so, dass Justus als erstes aufsteht und dahin geht, seine Bahn schwimmt und dann auf einmal ein Mädchen mit kurzen braunen Haaren da zum Pool kommt, dann auch anfängt ihre Bahn zu ziehen und er irgendwie direkt merkt, dass er gar nicht versuchen muss, irgendwie mit ihr mitzuziehen, weil sie einfach körperlich in einem weitaus besseren Zustand ist. Und er dann im Prinzip die ganze Zeit auch da ist. Also es ist jetzt nicht so, dass er zum Pool kommt, die Tasche lag schon da, sie schwimmt, sondern er ist wirklich die ganze Zeit anwesend, aber halt irgendwo beim Schwimmen und in Gedanken und kriegt dann halt nicht mit, wie halt sich an der Tasche von Rainy Fields zu schaffen gemacht wird, weil diese kurzhaarige, also die mit den braunen kurzen Haaren, das Mädchen, das ist nämlich Rainy Fields, die keine Perücke auf hat und sie erschreckt sich dann tierisch, als Justus sie dann anspricht, weil sie dachte, sie kommt da irgendwie ungesehen davon, weil keiner halt wissen darf, wie sie ohne Perücke aussieht, sonst wird ihre Mutter halt ihr richtig kiebig werden. Und quasi in dem Gespräch fällt Justus halt auf, dass diese Comics halt in der Tasche sind, oder? Jetzt müsste ich nochmal selber gucken.
Aber das gibt ja Rainy einfach nur noch mehr Tiefe. Also die Informationen haben wir nicht, leider.
Ja.
Aber es gibt ihr als Charakter, der irgendwie in dieser Cosplay-Szene irgendwie eine Rolle spielt, Push von Mutter. Das sind natürlich alles nochmal schöne Unterfütterungen des Charakters. Mhm. Schade, dass wir das hier nicht haben. Also hätte ich gern genommen.
Genau, Justus und Rainy gehen auch gleich nochmal gemeinsam essen. Also nur die beiden. Mhm. Was tatsächlich sehr desillusionierend für Justus sein wird, weil Rainy im Prinzip nur Nachfragen zu Bob stellt.
Ah. Mhm. Oh, gefriendzoned.
Ja.
Ach, Mensch.
Da hätte ich sogar noch richtig Gefühle für Just jetzt. Auch wenn es Mitleidgefühle sind, aber.
Mein Herz für Justus da lassen.
Feel you, Bro. Mhm. Ja.
Ja. Und das passiert halt am Pool. Und dann geht's halt zurück in Zimmer 316, wo Justus dann halt die Comics präsentiert an Peter und Bob.
Ja, geht erstmal in den Lift, ne? Finde ich auch noch eine wichtige Information.
Mhm. Naja, aber nee, dann gehen sie von da aus in den Lift, weil nämlich Sex Sandler angerufen hat, weil Bob halt einen Auftrag für Sex Sandler übernehmen soll, den Roman überhaupt noch gar nicht kennt. Ja, den nee. Lernst du erst in die Musikpiraten kennen. Das ist nämlich Bobs Ferienjob bei der Musikagentur Sex Sandler. Mhm. Und das ist quasi der Grund, warum sie auch das Gelände einmal kurz verlassen müssen, wo sie dann halt den kleinen Abstecher machen, dass Peter rausfinden kann, dass halt dieser Lieferwagen mit dem defekten Frontlicht halt zu Dan Demento gehört. Und da treffen sie dann quasi jetzt gleich diesen jungen Menschen, der einen Karton voller Videokassetten dabei hat, was halt so beiläufig benannt wird, was das eigentlich ist. Das ist etwas, was am Anfang im Buch einmal so dargestellt wird, dass die halt eine Fernsehserie, die über Satellitenfernsehen, ich glaube 2 Wochen vor Ausstrahlung im normalen Fernsehen rauskommt, dass sie die aufnehmen, also aus dem Satellitenfernsehen auf VHS bannen in ihrem Hotelzimmer, dann mit nach unten nehmen und an die Leute da unten, die halt das Ganze vor den anderen sehen wollen, für $10 die Videokassette halt verhökern. Also quasi Raubkopien erstellen und sie ganz öffentlich verkaufen.
Ja, interessant.
Wo kein Richter, da kein Henker.
Ja, da müsste ich mir gleich auch mal sagen, wie der junge Mann da jetzt genau überhaupt drinne hängt, weil das kann ich mir halt anhand meiner Aufzeichnung nicht so richtig erklären. Aber erstmal eins nach dem anderen. Wir waren jetzt ja gerade noch in der Nacherzählung dabei, dass die Hefte bei Rainey eben in der Tasche waren. Ist es doch erst so ein bisschen, was machst du denn da? Was haben die da zu suchen? Lässt dann aber auch sehr schnell locker, was sie jetzt mal draufgeschoben hat, weil Justus da ein bisschen verguckt ist und da vielleicht etwas naiver ist, als er vielleicht das in einem anderen Kontext wäre. Auf jeden Fall ist sie sehr schnell raus als Verdächtige dann eben und er hält es für sehr plausibel, dass sie keine Ahnung hat, wie sie da reingekommen sind. Dann steigt Justus eben in den Lift und will die Comics aufs Zimmer bringen und stößt mit einem jungen Mann zusammen, der aber wirklich überhaupt nicht jung klingt, muss man sagen, da in dem Hörspiel. Also der klingt das schon wirklich, weiß ich nicht. Ich würde ihn auf 50 schätzen, wenn ich nur die Stimme hören würde. Und der hat dann eben eine Kiste mit Videos dabei. Dan kommt ebenfalls und möchte auch in den Aufzug, in den 6. Stock, sagt er wohl. Er bemerkt auch, dass Just die Comics wieder hat. Ja, jetzt wird's ein bisschen wild hier. Der junge Mann war Kamikaze-Comics, verhökert eine Sci-Fi-Serie und Griswold ist der Besitzer von Kamikaze-Comics. Also arbeitet der junge Mann bei Kamikaze-Comics und Griswold ist der Besitzer? Ist das irgendwie sein Pseudonym oder?
Griswold ist der Besitzer von Kamikaze-Comics.
Genau.
Ja, okay. Und was hat der junge Mann mit Kamikaze-Comics am Hut?
Der arbeitet bei Griswold für Kamikaze-Comics.
Ah, okay. Gut, dann so.
Und das, was Götz eben gerade erklärt hat, er verhökert eine Science-Fiction-Serie mit als Raubkopie. Und diese Szenerie wird jetzt nochmal ganz kurz beschrieben.
Okay, gut. Dann hatte ich das jetzt anhand meiner Notizen wirkt das so, als hätte er eine Science-Fiction-Serie geschrieben oder so, die er dann verkauft hätte. Und er wäre Kamikaze-Comics.
Naja, zumindest sind da Machenschaften mit Kamikaze-Comics. Und ich glaube, das soll angedeutet werden, dass die da alles nicht so ein bisschen, dass das alles nicht so koscher läuft.
Okay. Justus, der noch mit der Demento im Aufzug ist, fragt, warum überhaupt diese eine Ausgabe so wertvoll sei. Und wir erfahren dann, dass es ein Sammlerstück ist mit der Signatur von Trash. Und vor allem deshalb, weil Trash eigentlich nichts unterschreibt oder signiert, was irgendwas mit dem blutroten Phantom zu tun hat. Eben, weil es diesen Dissens, sag ich mal, gab.
Das ist übrigens dann auch wieder mega durcheinander, also dass sie dann halt da mit Dan Demento im Aufzug drin sind, weil es ist im Buch dann nämlich so, dass Griswold zwischendurch auf sie zukommt, sagt, dass Rainey Field sich die Comics, die sie jetzt ja wieder haben, ausleihen wollte, um sie halt dann bei Presseterminen in der Hand zu haben, dass es irgendwie noch so mehr Comic, das wird gar nicht so richtig beschrieben da. Auf jeden Fall wollen sie dann halt Rainey die Comics geben. Sie stehen da vor einem Aufzug, weil Rainey gerade hochfahren will. Und auf einmal geht der Aufzug hinter ihnen auf und jemand zieht Rainey in den Aufzug und sie fahren dann halt nach unten. Das wird hier auch tatsächlich mit so einem Cliffhanger beschrieben, also wo dann hier ein Kapitelwechsel ist, wo es dann heißt, und die Arme, die sich raussteckten und Rainey ins Dunkel zogen, waren keineswegs die Arme eines livrierten Hotelpagen. Und dann geht's los, dass sie halt in die Tiefgarage, glaube ich, runterlaufen und da dann Dan Demento stellen.
Voll der Arsch im Buch.
Ja, der Rainey quasi gekidnappt hat, weil ich weiß gar nicht, warum es genau jetzt war. Aber
das ist nicht mein Dan Demento.
Nee, auf jeden. Und dann will ich gleich aber auch echt nochmal wissen, wer die dann jetzt die ganze Zeit weiter unterstützt anstelle von Dan Demento. Wer ist denn dann die Rolle, die wir im Hörspiel bekommen? Die
Frank Kahn. Größtenteils.
Also Frank Kahn ist dann später die helfende Hand Dan Dementos.
Auch Dan Demento. Also Dan Demento wird dann jetzt irgendwann reumütig.
Nachdem er sich verprügelt hat und eine Entführung gemacht hat.
Ja, das ist gut. Guter Moment. Ja, es geht ihm tatsächlich, ihm geht es einfach nur darum, dass er sein Hab und Gut wiederkriegt und im Prinzip alles und jeden verdächtigt. Das wird ja auch im Prinzip im Klappentext ja auch gesagt, dass es da irgendwie, dass keiner sich irgendwie was gönnt. Untereinander.
Ja, aber das merkst du ja schon in der Szene, wo er sagt, das Ding für 1000 und sie kriegen es ganz und gar nicht. Also das würde mir da ja auch, also reicht mir ja auch schon in der Szene, aber dass Demento da so einen Abstieg hat im Buch. Ja,
ja, ich finde hier gerade tatsächlich nicht, also was jetzt genau das Problem war, dass, was er meinte, was Rainey da irgendwie haben könnte. Wahrscheinlich, weil er gehört hat, dass die Hefte bei Rainey gefunden wurden und er jetzt irgendwie davon ausgeht, dass sie das jetzt auch noch hat. Da habe ich gerade irgendwie einen grauen Fleck in meinem Kopf.
Müssen auf jeden Fall alte Fahrstühle gewesen sein. Bei den heutigen wäre der einfach wieder aufgegangen.
Ja.
Wenn du eine Person so durchziehst durch den Laser.
Ja, aber man muss ja auch ein bisschen was für einen Effekt haben. Ne?
Ist so. Schwarzes Loch Fahrstuhl.
Es ist aber auf jeden Fall so, dass Justus da halt wie ein Berserker kämpft und am Ende im Prinzip durch Zufall Rainey dann einfach Bob in die Arme fällt. Mhm.
Zufall.
Ja. Ja.
Ist es Zufall?
Absolut. Absolut nicht. Ja, und da im Zuge dessen gehen sie dann danach halt essen und quatschen da dann halt irgendwie noch so ein bisschen so darüber. Und als Justus sich dann halt von diesem sehr desillusionierenden Essen von Rainey verabschieden möchte, fällt ihm dann halt auf, als er ihre Hand zum Abschied hält, dass sie ja einen Stempel auf der Hand hat. Und diese Erkenntnis hat er ja auch im Hörspiel. Mhm. Ne? Also, dass er halt bei dem Phantom kein Stempel gesehen hat und deswegen muss das rote Phantom halt quasi zu den Mitarbeitern der Messe gehören.
Das war auch hier mal wieder ein Inside-Job, offensichtlich. Es ist nämlich bei uns nach dem Frühstück, die Jungs wollen in die Messehalle und der Security-Dienst will sie nicht mit den alten Stempeln einlassen. Da wächst dann eben genau diese Erkenntnis. Sie gehen raus und da wird es auch so formuliert, dass der Comic-Dieb wohl keinen Stempel trug und er dementsprechend auch keinen Eintritt bezahlt hat, also demnach zum Personal gehörte. Trash kommt derweil gut gelaunt, hat einen neuen Vertrag mit einem Verlag unterschrieben. Das war wohl ein sehr gut gehütetes Geheimnis und niemand außer dem Verlag wusste davon, dass er schon am Rande der Messe dann irgendwie die ganze Zeit mit dem verhandelt hatte.
Das war ja auch der Grund, warum er überhaupt da geblieben ist. Ne? Nachdem genau. Sein Hotelzimmer so verwüstet worden ist, wäre ein solcher Star natürlich abgereist, einfach weil das natürlich eine Schmach ist. Da bleibt man nicht, aber
ja.
Aufgrund dieses Vertrages und diesen Abwicklungen ist er überhaupt da geblieben?
Genau.
Ich darf kurz einmal ergänzen.
Klar.
Ich hörte, dass das Mädchen in dem goldenen Dress die gestohlenen Comics gefunden hatte und dann hörte ich es wieder anders. Sie hatte nur eure Comics gefunden. Das machte mich misstrauisch. Also ja, es ging tatsächlich darum, dass er irgendwie nicht glaubte, dass das Mädchen durch Zufall an die Comics von den Jungs gekommen ist und dass sie ja noch sein Comic dann ja haben müsste. Okay. Entschuldigung.
Deswegen wollte sie dann entführen und ihr ein bisschen Angst einjagen, damit sie die Wahrheit sagt? Oder?
Genau. Klassiker. Genau, wie man das halt so macht.
Ja. Ja, Classic, genau. Wir kommen jetzt zu der Schlussfolgerung, dass irgendjemand wollte, dass Trash abreißt. Und Just sieht da auch einen Zusammenhang. Spricht darauf an, dass Trash ja ein Heft signiert habe und da ist er total überrascht und sagt, dass das nicht möglich sein kann. Es kann nicht sein, dass er irgendeines von diesen blutroten Phantom-Heften unterzeichnet hatte. Sie gehen dann erstmal zu Dan, der in der Nähe ist, um das zu bestätigen. Und Dan bestätigt es auch Trash, also auch vor Trash, und sagt, er kaufte es von Rottweiler. Und Trash ist in dem Moment außer sich. Und es kommt natürlich die Frage auf, warum will Rottweiler das jetzt wieder zurückkaufen? Mhm. Und Dan kann sich das auch nicht so richtig erklären. Deshalb wollen sie dann eben mit Rottweiler reden. Und Trash soll erstmal ein bisschen im Hintergrund bleiben, weil, naja, er ist ein bisschen aufbrausend, wie wir schon in der einen oder anderen Szene gesehen haben. Sie sind dann eben auch bei Rottweiler in der nächsten Szene. Er ist total nervös, als Justin auf die Situation anspricht, sagt er, bekam sehr hohes Angebot für das Heft, und zwar $2,000. Er sagte ja schon vorher, er wäre bereit, auch $1,000 dafür zu zahlen, was immer noch eine super gute Marge gewesen wäre. Und die Frage ist natürlich, wer hat ihm das geboten? Rottweiler sagte, es sei Kamikaze Comics, die ihm auch das Heft vorher verkauft hätten. Mhm. Was natürlich auch bei Rottweiler eigentlich mal die Frage hätte aussehen sollen, warum? Hier steht jetzt gerade Downloading Missing Fonts. Das hängt ja irgendwie über einem sofort von mir. Irgendjemand scheint die Lösung zu kennen, auf jeden Fall. Möglicherweise Just. Wahrscheinlich war es Just. sie planen einen Sondereinsatz außerhalb des Hotels und es geht ab zu Kamikaze Comics.
Ja, warte. Also es ist so, dass Buch Kamikaze Comics auf dem Stand auf einmal anfängt, ihre ganzen Hefte zu Schleuderpreisen rauszuhauen. So alles, was irgendwie Tage vorher noch das Vielfache von dem gekostet hat, wird jetzt auf einmal für ganzer Stapel irgendwie für $10 und die hauen einfach irgendwie raus, was nicht nied- und nagelfest ist. Und das lässt einen ja schon mal ein bisschen stutzig werden, ne? Also wo das ja eigentlich hohe Werte sind, die sie da haben. Aber das passiert ja nicht grundlos, weil den Grund erfahren wir ja gleich im Hörspiel. Aber da wird das Ganze hier schon so ein bisschen eingeleitet. Und es ist dann halt auch, es fahren ja nicht nur die drei Jungs dahin, sondern im Hörspiel nur Rainy Fields noch oder kommt noch irgendwer mit?
Genau, also Dan fährt sie ja alle, der fährt die drei Jungs und Rainy Fields kommt auch mit, was sie dankend annehmen, also bei Just aus offensichtlichen Gründen, aber auch strategisch, um eben so ein bisschen die Aufmerksamkeit von sich zu ziehen. Und wenn Rainy Fields da verkleidet als der Lara Starfield steht oder so, dann lenkt das natürlich die Aufmerksamkeit auf sie. Sie kommen dort an und der Plan geht auch voll auf. Bob und Just durchsuchen die Räumlichkeiten und Dan kommt auch mit. Der will unbedingt dabei sein. Dan will einfach immer dabei sein. Also wie gesagt, deutlich sympathischer hier als der Buch Dan, muss man sagen. Sie finden dann dort eine Druckmaschine und Druckbögen mit Comics und kommen dann eben darauf, dass es sich hierbei um eine Fälscherwerkstatt handelt, was natürlich in dem Kontext bei Comics ein absolutes Verbrechen ist. Auf einmal kommen Purvis und zwei Schlägertypen zu ihnen. Purvis haben wir, glaube ich, kurz einmal nur kennengelernt. Ich hatte den Namen jetzt bisher nie erwähnt und sonst hat ihn jetzt, glaube ich, auch keiner erwähnt. Nee. Das war wohl der Typ mit den Stempeln am Eingang, der sie nicht eingelassen hatte.
Genau, aber namentlich war der halt nicht benannt.
Ja, genau. Er hetzt die Schläger auf sie und Peter kommt auch noch dazu. Der war ja vorerst nicht dabei und stürzt sich auf Purvis. Und alle prügeln sich und überwältigen Purvis und die Schläger auch noch. Also wir haben es ja gerade mit 4-3 zu tun. Und selbst Just verteilt in dieser Situation den ein oder anderen Haken, wie man dann eben hört.
Also das ist ja etwas, was so auch in dieser Crimebuster-Ära dazukommt. Also Beater können beide Karate und Justus kann Judo.
Oh, ja.
Das cool für alle. Machen sie dann alle schon seit ein paar Jahren.
Ja, weil es das erste Mal, dass ich Just halt auch in so einer handgreiflichen Situation irgendwie erlebt habe, muss ich sagen. Oder kam das vorher schon mal vor? Eigentlich nicht, oder?
Ja, überrumpeln, also überrumpeln hatten wir ja schon mal, aber nicht, dass es jetzt halt so explizit schlägereimäßig wirkt.
Ja, nee. Genau, also es hat ja tatsächlich schon so ein bisschen Bud Spencer-eske Züge, das Ganze, wie das dann so beschrieben wird. Ich glaube, sagt Justus nicht auch irgendwie, dass er gerade einem da richtig eine runtergezimmert hat und dass seine Hand wehtut?
Ja, irgendwie sowas. Aber
Justus, dabei hätte ich mir beinahe die Hand gebrochen. Vorsicht.
Genau. Und es ist gar nicht 4-3 im Buch, sondern das ist unten im Keller ist Justus zusammen mit Steve Trash und Dan Demento. Und Purvis und Konsorten kriegen in dem Zwielicht gar nicht mit, dass es sich dabei nicht um die drei Detektive handelt, sondern dass nur Justus da ist mit zwei anderen. Und das ist nämlich der Grund, warum er da sagt, ich falle nicht auf den Trick rein, dass Peter hinter mir ist, weil ihr seid doch alle drei da unten.
Da sind ja drei. Ah, okay.
Ja, genau. Und dann kommt halt Peter von oben und dann werden da Nägel mit Köpfen gemacht. Aber die Polizei kann halt noch nicht gerufen werden, weil der Täter muss halt noch auf frischer Tat ertappt werden. Da war auch sowas, wo ich mir dann dachte, hä? Also, wo ist denn jetzt das Problem? Ja. Also, kann die Polizei nicht die Arbeit verrichten oder zumindest mit der Unterstützung von den drei Detektiven da irgendwie die Arbeit verrichten? Wenn, also, wo wäre die Polizei hinderlich bei sowas?
Gute Frage.
Weiß ich nicht.
Ich werfe das jetzt mal so in den Raum. Ich stelle nur Fragen.
Das ist wahrscheinlich so ACAP-minded oder so. Ich weiß es nicht genau.
Ja.
Wobei, wenn nicht Reynolds in der Ecke ist, dann vielleicht haben sie dann nicht die Credibility bei der Polizei. Ich weiß es doch auch nicht. Was ich allerdings weiß, ist, dass sie die anderen Typen dann auch gefesselt haben, da erstmal auch keine Polizei ins Spiel kommt, aber fesseln ist erstmal gut. Griswold ist zumindest nicht da. Und Dan fragt sich jetzt, wer sein Heft hat. Kommen auch darauf, dass Griswold wohl auch keinen Stempel hatte. Er war aber auch in einem Film vor für Raum. Mhm. Da kommen wir mit den Videos und sowas dann wahrscheinlich auch wieder gedanklich zurück. Und dort legt er eine Tasche unter dem Projektor, wahrscheinlich damit die irgendwie richtig eingestellt wurde. Da kommt dann natürlich der Gedanke, hat er dort vielleicht das Kostüm und die Comics dort versteckt. Das würde ja irgendwie Sinn ergeben, weil er dann damit auch nicht hätte rausrennen müssen.
Das war übrigens auch eine ganz vertrackte Situation, weil Griswold halt ein Alibi gekriegt hat. Ich glaube von Frank Kahn. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher.
Also Dan Demento.
Genau, im Prinzip. Der immer sagte, dass er halt, als er von dem Comic-Raub erfahren hat, dass Griswold da im Vorführraum war. Mhm. Aber es wurde dabei nie bedacht, dass es ja auch ein paar Minuten dauert, bis halt die Kunde sozusagen die Runde gemacht hat.
Und dass man checken kann, wo die Leute überhaupt sind zu diesem Zeitpunkt.
Genau, und Griswold ist einfach so schnell vom Stand in den Vorführraum gegangen, dass halt die entsprechende Person, deren Namen ich jetzt gerade nicht zuordnen kann, davon ausgegangen ist, dass er halt da war, während das passiert ist. Und deswegen ist Griswold nie als Verdächtiger in Frage gekommen, weil er ein wasserdichtes Alibi hatte.
Finde ich, kommt im Hörspiel aber auch gut rüber.
Ja, ja.
Ja, stimmt.
Habe ich nichts gegen. Ja. Ich finde das halt nur noch mal so ein bisschen mehr aufgesplittet im Buch.
Nee, das stimmt. Ja, es ist eine okay Verkürzung für das Hörspiel. Also, finde ich auch. Sie überlegen jetzt auf jeden Fall, ob die Tasche wohl immer noch unter dem Projektor steht. Und dazu wollen sie eine Nachricht an Griswold schicken, und zwar vom Filmvorführer. Wie genau das jetzt gemacht wurde, habe ich nicht so richtig gecheckt. Die Botschaft ist zumindest, der Projektor ist heiß gelaufen, es besteht Brandgefahr. Da sollte er ziemlich schnell werden, wenn eben noch der Comic dann eben in der Tasche liegt. Die Botschaft wurde dann auch übermittelt und es stürzt jemand in den Vorführraum, packt sich die Tasche und der Projektor kippt zur Seite. Just schreit in dem Moment Licht an und Peter stoppt Griswold. Just hört quietschende Sohlen, die wohl vorher auch zu hören waren. Das ist mir zumindest vorher nicht aufgefallen beim Überfall. Sven, ich weiß nicht, du kanntest das Ganze hier. Hast du da drauf geachtet? Ja, irgendwie auf?
Ich habe jetzt extra wirklich nochmal explizit zurückgespult. Mhm. Du hörst diese quietschenden Sohlen wirklich minimalst auch im Hintergrund. Musst natürlich am besten mit Kopfhörern hören.
Ah, okay.
Und du hörst sie wirklich ganz, ganz leicht. Ja. Natürlich hätte man sich an der Stelle vielleicht noch ein bisschen mehr Präsenz gewünscht. Mhm. Aber am Stand hörst du sie, also du hörst sie am Anfang bei den Tickets vergeben, mhm, und du hörst sie auch, wenn die Rauchbomben geworfen werden. In beiden Szenerien hörst du es, wenn du genau hinhörst.
Okay.
Aber wie gesagt, habe ich natürlich auch einfach für bare Münze genommen als Kind, Schrägstrich Jugendlicher.
Ja.
Aber jetzt für dieses Format natürlich nochmal explizit drauf gehört. Mhm. Und ja, man hört sie.
Sehr gut. Sie öffnen die Tasche und das Kostüm des Phantoms ist da und auch das Heft ist in der Tasche. Trash kommt auch dazu und will das Heft sehen wegen des Autogramms und er stellt fest, es ist gefälscht.
Aber auch cool, wie er das macht mit, ich gebe Ihnen das Heft jetzt und Sie müssen versprechen, es ist ein Beweisstück und so, das macht er richtig gut, dass das Ding nicht kaputt geht. Man hat da ja direkt Panik.
Ja, ja, stimmt, genau.
Ja,
ja, bitte jetzt nicht kaputt machen. Ja, ist richtig, Trash wird ja wirklich als bisschen exzentrische Zeitbombe dargestellt, was ich ihm komplett abnehme, irgendwie der ganze Charakter und so und es irgendwie Sinn ergibt. Griswold hat die alten Comics nachgedruckt und verkauft und die Unterschrift dabei noch gefälscht. Durch die Anwesenheit Trash musste das Heft ja eben erstmal verschwinden, also anscheinend wusste Griswold gar nicht, dass Trash da so ist und dadurch, dass Trash eben auch verschwinden sollte, erklärt sich ja auch dieses Ganze, dass er verprügelt worden ist und so weiter, damit er es dort eben bei dieser Messe gewinnbringend verkaufen kann, ohne dass Trash dahin kommt und wutentbrannt das Ding zerreißt oder sagt, das ist ja gefälscht, ich habe das niemals im Leben unterschrieben. Dan ruft dann groß übers Mikrofon die Jungs, ich weiß nicht, ob das Mikrofon ist, auf jeden Fall für alle dort anwesenden Jungs als Helden der Comic-Con aus und sie hatten Applaus. Ich weiß gar nicht, ob er in dem Zuge dann nochmal die Visitenkarten feilgeboten hat oder dass sie darüber gesprochen haben, dass sie jetzt nochmal vielleicht an Wert gewinnen. Zumindest ja, ist das dann der Schlussakkord bei uns im Hörspiel.
Ja, nochmal so ganz kurz im Buch. Die Verfolgungsjagd von Griswold, also beziehungsweise dass überhaupt eine passiert, ist im Buch dann nochmal schön beschrieben, wo er dann den Rauchbombentrick nochmal einsetzt, mit seiner Corvette abhaut, die Jungs dann mit Rainy Fields in, ich glaube es ist dann wieder in Dendementos Transporter hinterherfahren, versuchen sie dann die Corvette abzudrängen und am Ende benutzt Rainy dann ihr Cape, um das halt auf die Frontscheibe zu werfen, dass Griswold halt nichts mehr sieht und knallt dann halt irgendwie entweder von Pfeiler oder in Büsche, auf jeden Fall hat der Wagen nur Schrottwert. Es passiert ihm nichts, so in dem Sinne, aber er kommt halt nicht mehr mit dem Wagen vorweg und wird dann halt festgenommen. Und haben wir eigentlich darüber gesprochen, dass Steve Trash einen neuen Verleger gefunden hat für seine neue Serie?
Ja.
Das einzige Mal, wo Steve Trash, glaube ich, gut gelaunt war und entspannt wirkte einigermaßen.
Ja, genau. Der Teil war das, wo sie dann zu Zimmer 335 oder was es da war, da hochfahren wollten. Ja, ja, genau. Ja. Und dann gibt es noch eine kleine Unterredung zwischen Justus und Rainy, wo dann halt rauskommt, dass Rainy aus Portland oben in Oregon kommt. Also es bandelt sich irgendwie so ein bisschen was an zwischen den beiden. Und sie entschuldigt sich halt auch bei Justus dafür, dass sie irgendwie die ganze Zeit immer nur über Bob geredet hat, obwohl er ja für sie der Retter in der Not war. Dann sagt Justus hier, mit so einer weiten Fahrt hatte ich eigentlich nicht gerechnet, aber egal. Dann antwortet Rainy, spinnst du, das sind 2000 Kilometer. Kilometer sehe ich hier gerade auch. Naja, auf jeden Fall, es war im Prinzip vorbei, bevor es wirklich angefangen hat. Und man trennt sich in Freundschaft. Ja, und es endet natürlich mit in Rocky Beach, wird er dann ganz bestimmt wieder joggen. Das war's.
Da haben wir's.
Ja.
Ihr wollt eine Wertung?
Wir wollen immer eine Wertung.
Wollt ihr ein Fazit?
Wir wollen ein Fazit und eine Wertung von dir.
Gut. Dann komme ich mal zu den Pros und Cons. Pro. Interessante Charaktere und das Setting. Ich mochte dieses Comic-Con-Ding und irgendwie diese verschrobenen Typen dort. Ich finde, das war irgendwie überzeugend. Die Synchroarbeit war auch gut. Ich finde, der Fall wurde gut und spannend erzählt, so auch wenn es jetzt nicht so viele Abzweigungen genommen hat wie bei dir im Buch, Götz, wo dann ja doch mal Dan Demento beispielsweise ein Verdächtiger wurde, was hier nie der Fall war. Nichtsdestotrotz wurden immer mal wieder verschiedene Fährten gesetzt. Klassische Elemente wie jetzt irgendwie die Visitenkarte und der obligatorische Einbruch, so habe ich es für mich jetzt als klassisches Element definiert, da halt besonders smart, was Sven auch erwähnt hatte, dass die Visitenkarte richtig gut in dieses Comic-Setting als Sammlerobjekt dann eben eingewoben wurde. Das hat mir schon gut gefallen. Contra, aus der Balkonszene hätte man eventuell etwas mehr rausholen können, manchmal ein bisschen zu sehr comichaft. Nichtsdestotrotz, für mich, die bis...
Ja, aber da eine Frage noch, Musik, weil du ja extra die alte Folge gehört hast mit der alten Musik. Wie ist die Musik, wie hast du die wahrgenommen?
Ja, war ein bisschen irritierend, muss ich sagen, gerade jetzt am Anfang und am Ende, weil ich ja jetzt anderes gewohnt war, die letzten 48 Folgen. Hat mir aber so gut gefallen, aber wobei ich habe es jetzt zumindest nicht erwähnt hier in irgendeiner Zeile, was ich ja gelegentlich mal tue. Also weder gut noch schlecht.
Okay.
Weder rechts noch links. Ja.
Gut. Alles klar. Gut, dann warte.
Okay, seid ihr bereit?
Ja.
Das ist für mich die bisher stärkste Folge und deswegen gebe ich 5 von 5 Fan-Fun-Erstausgaben.
Ich freue mich!
Uiuiuiui.
Ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich sehr. Auf einer Seite, ich fange mal an, Götz. Ich habe dich richtig eingeschätzt, glaube ich. Wir haben ja wirklich vorher schon so ein bisschen drüber geschnackt und für mich war das, ich habe immer so eine Checkliste am Anfang und es waren alle Punkte auf meiner Checkliste waren Check. und natürlich ist das voll mein Ding. Wir haben am Anfang auch schon drüber gesprochen. Ja, ich freue mich. Geil. Fan-Fun-Ausgaben.
Ja, also ich habe im Vorgespräch schon gesagt, es ist für mich eine so egale Folge, okay. Aber ich habe sie so ein bisschen unter dem Gesichtspunkt mir angeguckt, so wie könntest du sie empfinden, wie findest du das Setting und ich habe tatsächlich die 4 Punkte gesehen, weil ich mir dachte, so ins ganz oberste Regal greifst du auch nicht. Man muss jetzt als transparenter Podcast auch mal dazu sagen, dass wir in der ersten Fassung, die wir aufgenommen haben, quasi auch so ein bisschen darüber diskutiert haben, weil du das so formuliert hast, dass es Luft nach oben geben würde und ich meinte, so ins ganz oberste Regal hat er bestimmt nicht gegriffen, aber hast du.
Ich wollte das auch noch entkräften dann, nämlich bei der ersten Fassung, aber ich wollte auch nicht so schnell meinen Blatt zeigen, weil ich hatte die 5 von 5, die hatte ich da schon stehen. Und ich weiß, ihr kennt diese Situation ja auch einfach gar nicht und wisst gar nicht, wie das irgendwie geht. Weil Sven hat ja wieder die obligatorische Frage gestellt, ob meine Wertung feststeht. Und ich habe dann neben nach Argumenten, ne, dass Argumente das durchaus beeinflussen können. Und da hattest du, glaube ich, Götz, dann eben auch gesagt, na gut, das geht dann ja halt immer nach oben, weil ich werde ja wohl kaum irgendwie runtergehen, weil ihr werdet ja kaum irgendwie mir eine Folge kaputt diskutieren. Das war, glaube ich, die Denke, die da irgendwie auch hinter war.
Ja.
Und da wollte ich nicht zu sehr reinquatschen.
Nee, weil du von guten Argumenten gesprochen hast. Und dann dachte ich mir,
gute Argumente.
Ja, gute Argumente werden es ja wohl nicht nach unten ziehen. Aber ja, anscheinend schon. Müssen wir wohl auch aufpassen, was das angeht.
Ja, passt auf, was ihr sagt, Jungs.
Weißt du doch jetzt.
Ja. Wir haben jetzt in dem Zug am Anfang gar nicht über Piper Beta gesprochen, sondern einfach nur, dass es die alte Musik war. Ich glaube, es ist tatsächlich nur die alte Titelmelodie, die geändert wurde, also die Intro- und die Outro-Melodie. Piper Beta von, ich habe vergessen, wie der Autor heißt, Schande über mein Haupt. Aber ja, das war für knapp 10 Folgen, glaube ich. Ich glaube, bei 39 war das letzte Mal Carsten Bohn und dann gab es irgendwie so eine Übergangszeit von 10 Folgen. Möchte ich mich um die Uhrzeit jetzt nicht mehr drauf festnageln lassen. Aber ab jetzt fängt es tatsächlich an, dass ich nicht mehr meine Kassettenversion rauskramen muss, weil auf den Streaming-Abspieldiensten findet sich halt die exakt gleiche Version, die sich halt auch auf den Kassetten, auf den CDs, was auch immer befindet. Also,
das ist eine neue Ära.
Es mag zwar an der einen oder anderen Stelle halt nochmal so neue Abmischungen geben, was dann irgendwie im Zuge der End-90er nochmal passiert ist, wo irgendwie das eine oder andere Geräusch nochmal nachträglich rein oder rausgenommen wurde, aber im Großen und Ganzen, was die Musik angeht, ändert sich halt dann nicht mehr viel. Also von daher, ab jetzt ist es wirklich soweit, wir hören alle drei den gleichen Quatsch, über den wir dann auch reden.
Sehr gut.
Eine Kleinigkeit vielleicht noch, ich weiß noch, bei der letzten Aufnahme hat sich das irgendwie so organisch gefügt, hier jetzt nicht, aber ich wollte noch den überraschenden Fact droppen, dass der Sprecher von Steve Trash, Thomas Naumann, auch Harry Burnside in Der schrullige Millionär gesprochen hatte, der zumindest eben einmal im Quiz erwähnt worden ist.
Tatsächlich, das hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, also beim letzten Mal im Sinne von beim schrulligen Millionär. Meine Verbindung zu ihm ist eine Fünf-Freunde-Folge, die ich viel höher eingruppiert hatte, als sie dann im Endeffekt war. Ich glaube, sie war, ich habe irgendwas in 50ern gesagt, ich glaube, das war so in 30ern und die schwarze Maske, da kenne ich ihn halt her.
Ach krass.
Ja. Von daher für mich halt auch eine Kindheitsstimme. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch. Wie gesagt, es ist schon sehr spät. Es ist schon sehr spät.
Oh ja.
Wie läuft das Ganze jetzt eigentlich ab? Also ich meine, wir machen diese Tradition ja noch nicht lange. Gibt es den Witz jetzt während der Melodie, vor der Melodie oder wie hättest du es am liebsten?
Ich würde sagen während der Melodie. Was soll ich denn sonst noch erzählen?
Während Roman vielleicht noch gerade raussucht. Du hast es am Anfang schon mal gesagt, aber nur mit was am Ende auch noch mal haben. Mehrwert vom Buch heute definitiv gegeben, weil so viele Zusatzinformationen, die wir heute hier auch wegfallen lassen haben, die von dir gar nicht genannt worden sind, beim Buch gar nicht mehr dabei sein. Also du willst auf jeden Fall eine Leseempfehlung aussprechen für diese Folge, oder?
Stimmt. Das muss ich auch noch irgendwie in meinen Kopf reinkriegen.
Alles gut,
kein
Problem.
Ich würde tatsächlich eine Leseempfehlung rausgeben. Ich finde die Folge, muss ich da auch nochmal sagen, erstaunlich gut. Also dafür, dass sie halt nie wirklich stattgefunden hat. Ach, das hatte ich im Vorgespräch ja auch gesagt. Also als ich die gehört habe, beziehungsweise ich angefangen habe zu lesen, dachte ich, Alter, was ist das denn? Ich habe was vollkommen anderes im Hinterkopf. Und ich bin auch gerade dabei, alle Psych-Folgen nochmal nachzugucken, weil die gibt's nämlich jetzt auf Netflix.
Endlich gibt's die bei den Streaming-Deals. Wobei ich erstaunt war, ich fand's, zumindest die erste Staffel, bisher, als ich geguckt habe, nicht so überzeugend, wie ich es in Erinnerung hatte.
Kann ich nicht von mir behaupten, aber in der ersten Staffel gibt's die Folge Sean gegen das rote Phantom, heißt es, glaube ich. Und ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass es keine Psych-Folge ist, sondern dass es die Drei-Fragezeichen-Folge ist und dass es der Inhalt ist.
Enttäuschend.
Ja, was heißt enttäuschend? Also irgendwie eigentlich ganz cool, weil ich eigentlich dachte, ich kenne jede Drei-Fragezeichen-Folge. Und auf einmal musste ich feststellen, nee, ich kann was halbwegs Neues hören. Also irgendwann habe ich festgestellt, ja doch, ich kenne den Inhalt, aber ich bin irgendwie mit was anderem da rangegangen und irgendwie war es dann für mich dann auch wieder wie was Neues zu hören. Und ja, dieses Buch hat sehr viele Wendungen und Facetten, die das Hörspiel halt nicht hat. Es ist schon irgendwie eine sehr komplizierte Geschichte da gestrickt worden, weil halt viel mehr Menschen da einfach stattfinden, die untereinander interagieren, die eine vollkommen andere Geschichte eigentlich spinnen. Also ich meine, das Ergebnis ist am Ende das gleiche wie beim Hörspiel, aber ich habe, glaube ich, noch nie so viel Blut und Wasser geschwitzt beim Besprechen jetzt hier, da irgendwie alles unterzubringen, wie halt bei diesem Buch, beziehungsweise ich habe ja auch relativ zu Anfang schon gesagt, ich probiere es gar nicht erst, weil da wirklich alles unterzubringen, das wäre dann wahrscheinlich eine 3-Stunden-Folge geworden und ich hätte mir Notizen machen müssen. Ja, aber sonst hätte ich das gar nicht hingekriegt. Aber dennoch, ich finde, man kann beides unabhängig voneinander sehr gut hören oder lesen und wird nicht enttäuscht. Also wirklich eins der besseren Drei-Fragezeichen-Bücher.
Bombastisch.
Leseempfehlung hiermit gegeben.
Okay, dann hören wir jetzt den Witz vom Roman.
Gut, dann fahre ich jetzt ab.
Ja, also, ihr habt ja auch mitgekriegt, ich habe jetzt ja irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass da irgendwie krasse Plotholes waren oder so. Es hat irgendwie sehr sehr geschickt gelöst. Aber wir sind ja alle nur für den Witz hier, ne? Und den sollte ich natürlich bekommen. Ich habe festgestellt, ich lerne auch immer wieder dazu, dieses Buch hat verschiedene Kategorien. Und diese Kategorie jetzt, aus der Witz kommt, heißt unterwegs, was ja irgendwo Sinn ergibt, weil es wäre uns ja nicht in Rocky Beach befinden, sondern ganz woanders. Ich habe allerdings auch festgestellt, all diese unterwegs Witze sind eigentlich Sportwitze. Passt dann ja auch.
Ich hätte Ostfriesenwitze gesagt, aber okay, bitte.
Der Trainer brüllt Peter an, der zu spät zum Training erscheint. Du kommst schon wieder zu spät. An deiner Stelle würde ich überhaupt nicht mehr kommen, antwortet Peter. Ja, sie vielleicht nicht, aber ich habe eben Pflichtbewusstsein. Wenn das mal kein Kracher ist. Also, falls ihr mehr von diesen Krachern hören wollt, dann müsst ihr nächsten Monat einschalten, Leute. Und ich bin zuversichtlich guter Dinge, dass ihr das auch tut. Auch, ich weiß nicht, ob hier vielleicht der Peak erreicht wurde, was meine Wertung angeht, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Von den drei Fragezeichen von euch, lieber Sven, lieber Götz, auch wieder vielen Dank für eure Zeit. Aber vor allen Dingen vielen Dank für euer Vertrauen da draußen, für eure Aufmerksamkeit. Dafür machen wir das doch hier alles. Ihr wisst Bescheid. Danke euch. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Jawohl. Und auch ich bedanke mich nicht nur bei meinen beiden Kontrahenten hier, sondern natürlich auch bei euch da draußen und möchte meinen Abschied heute nutzen, um nochmal einen ganz kleinen Sneak Peek zu machen. Denn für eine Comic-Folge im Comic-Universum möchte ich hier an dieser Stelle noch einmal den Drei-Fragezeichen-Comic Rocky Beach vorstellen, wo ich schon darüber gesprochen habe, was eine Interpretation ist. Und ich möchte hier mal einmal, euch jetzt extra rausgesucht habe, für euch beiden schon mal zeigen. Die drei Fragezeichen sind jetzt erwachsen und dieser etwas korpulente, bärtige Typ, den ihr seht, das ist Justus. Der hat ein Alkoholproblem.
Ach, okay.
Und trifft im Endeffekt Peter und Bob, treffen ihn und das Erste, was er macht, ist erstmal, er holt ein paar Gläser und den Jägermeister aus dem Schrank. Also wir haben hier eine Schwarz-Weiß gemalt. Wahnsinnig schön, teilweise mit wirklich kompletten Seitenillustrationen, möchte ich auch noch mal ganz kurz für die Jungs in die Kamera zeigen.
Er sah gerade wirklich aus wie irgendwas zwischen Bud Spencer und Butcher von The Boys, also sehr cool.
Ja, ja, und es ist auch wirklich mit Blut, also wir haben hier, ihr seht hier, also es ist wirklich eine coole Illustration vom Kosmos Verlag. Wie gesagt, für Fans, glaube ich, echt ein Ding, die Bock drauf haben und warum nicht nochmal in einer Comic-Folge nochmal vorstellen. Deswegen mit diesen Worten verabschiede ich mich, bin raus, fahrt vorsichtig, bis zum nächsten Mal.
Jo, und auch ich verabschiede mich aus dieser dritten Abfahrt und wünsche euch einen wundervollen guten Morgen, einen wundervollen guten Vormittag, einen wundervollen guten Mittag, einen wundervollen guten Nachmittag, einen wundervollen guten Abend oder wie in meinem Fall jetzt gleich eine wundervolle gute
Nacht.
Wann immer ihr das hört. Ich habe übrigens schon die Folge vom nächsten Monat gehört.
Ich auch.
Und ach, was soll ich sagen? Bis dahin hast du schon wieder vergessen, Roman, aber ich habe Angst.
Okay, das macht mich aufmerksam.
Und damit, gute Nacht.
Gute Nacht.
Nacht.